Wofür ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Heute ist der 7.9.2019. Wir sitzen in der Podcast-Höhle. Es regnet. Heute ist Jack im Regen.
Oh, nicht schlecht. Ja. Wir waren eben in der Stadt und wir haben gar nicht so viele gesehen.
Ich weiß, ja, die hängen ja alle in diesem bestimmten Bereich ab. Im Jugendpark, glaube ich.
Oh, weil wir waren beim Aachen, da war ja, ist da nicht auch immer voll viel?
Ich glaube, ist das nicht sogar da?
Da war halt nichts.
Oh, also, als wir da waren, vielleicht haben die das verlagert in irgendeine Halle oder so.
Oder später, weil wir waren da so gegen 11 und dann waren so ein, zwei traurige Bananen, die da lang gelaufen sind.
Hm, waren die also so braunen, nee, Punkten es, und so?
Ja, so ein bisschen. Also
das, oder Gesicht, wie hast du das, woran hast du die Traurigkeit erkannt?
Ja, dass die Menschen, die Gesichter, so, sahen eher so.
Waren die abgeknickt?
Ja. Ja, und die Kostüme waren so eingefallen.
Oh.
Das war dann so.
Läppsch.
Voll.
Ich habe nur so ältere Frauen in der Bahn gesehen, die sich betrunken haben in der Öffentlichkeit.
Echt? Hm. Ich dachte, Jack im Sonnenschein ist so ein Jugendding. So.
Keine Ahnung.
Studenten und so.
Dann dachte ich mir nur so,
Haben die gerochen?
Nee, aber okay. Das ist irgendwie, ich finde das immer unangenehm, wenn ich, ich weiß nicht warum, aber wenn ich ältere Leute sehe, die in der Öffentlichkeit trinken und so, wo du merkst, jo, die haben gut einen Tee. Hm. Ich so, warum? Ist das, also, ist nicht irgendwann mal gut? Also, mach das halt zu Hause. Aber wenn dann so kleine Kinder da sitzen und sagen, Mami, warum ist diese Frau betrunken?
Ja.
Dann denkst du so, yo.
Obwohl ich zugeben muss, das finde ich aber bei jüngeren Leuten auch so, wobei ich mir da noch manchmal so mehr denke, so, ach süß. So,
die haben es
noch
nicht geschnallt,
so.
Hat es noch nicht so.
Ja, ja, genau, wo man so denkt.
So,
klick. Ja. In 20 Tagen hast du Geburtstag.
Du in 21. Wieso bringst du dieses Thema auf?
Weil
das
du
ist
eben
völlig irrelevant.
Sorry, du hast eben den 7. gesagt und dann dachte ich, krass, und dann musste ich an den letzten Podcast von einem Jahr denken, als wir über Geburtstage gesprochen haben.
Ach so.
Deswegen.
Ja, okay. Kann man das wieder genauso
36.
wieder machen.
Ja.
Hat sich nichts geändert seitdem. Ich will auch nicht feiern.
Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich dachte, jetzt kommt, ich will auch diesmal feiern.
Ja, ich finde Geburtstage nie geil. Immer nur anstrengend.
Habt ihr irgendwas geplant? Also irgendwie so, aber
nein,
cool finde ich daran eigentlich immer so ein bisschen mit Chiara den Tag zu verbringen. Das ist eigentlich immer ganz nett. Aber das kann man halt auch so.
Ja, eben. Also, ne?
Ja.
Ja. Nee, keine Ahnung, kein Plan. Nichts geplant.
Okay.
Nichts planen. Spontan.
Spontan.
So wie die Lust und Laune ist an dem Tag. Mal kicken.
Wir können von deinem Geburtstag in meinen Podcast, in meinen Geburtstag rein podcasten.
Siehst du mal die Leute, die planen. Lass mal spontan, okay?
Nein, war nur so eine Idee. Sehr witzig. Ich war diese Woche Gefühlssekretär für dich, weil ich.
Warum?
Ungefähr, ohne zu lügen, 15 unabhängig voneinander existierende Menschen erklären musste, dass du nicht gerade quasi bei der Bachelorette bist.
Ich war bei der Bachelorette.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Traumurlaub der Welt. Und da muss ich mal sagen, ja. Ja, sieht halt geil aus, keine Ahnung. Er hat vorher gesagt, die haben so ein bisschen gescoutet, ist halt irgendwie Halbpension, keine Ahnung. Ich dachte, ja.
Das ist halt so, stellt euch das so vor wie die modernen so Motels oder
okay,
die modernen Cafés der heutigen Zeit.
Bedeutet?
Die sind halt immer so gemacht oder so konzipiert, dass sie einfach geil aussehen.
Ja.
Aber insgesamt eigentlich dann doch vergleichbar mit älteren Hotels, die halt genau den gleichen Standard liefern, in allem, aber die halt nicht so geil aussehen.
Dabei nicht
die
so Instagram-tauglich
nicht optimiert sind.
Ja.
Also eigentlich an sich, es war jetzt auch kein Special-Urlaub, sondern es war einfach ein, wie soll ich sagen, preislich gesehen, sagen wir mal, ein bisschen vielleicht ganz ticken.
So ein 3+.
Teurerer Urlaub.
Achso, okay, so eine 2 eher. Wenn du sagen wir so 3 ist Durchschnittspreis. 6 ist super günstig,
also,
und 1 ist hardcore überexpensive.
Boah, jetzt bin ich raus, aber um jetzt mal
gucken. Sorry.
Kannst du mal sagen. Also, wir haben es für eine Woche insgesamt mit Massage, mit so Special Essen, weil es war ja nur, also Pediküre war auch dabei, ne?
Boah.
Gegönnt, ja. also für Zimmer mit Halbpension plus halt Mittagsessen, abends mal einen Wein, dann irgendwie
also
oder
relativ
Cocktails.
Normal, jetzt nicht Saus und Braus, aber schon eigentlich, wenn man Bock
ja,
drauf hat, dann hat man das sich
genau,
geholt.
Genau, wenn man Bock drauf hat, dann hat man die Klingel gedrückt, dann kam halt der
Scheiße, au. Die Klingel gedrückt.
Oh, ich habe mir gerade den Zahn angeschlagen an dem Mikro. Jedenfalls, Scheiße, wenn ich das jetzt sage, dann macht das alles absurd, aber
okay, du hast also James mit der Klingel herbeigerufen?
Quasi,
ja.
Also an jedem, also an jeder Liege am Strand und an jedem Pool hatte man
nein,
so ein Klingelding. Und dann hast du gedrückt, dann kam halt jemand
geil
vom Restaurant, von der Bar.
Aha.
Dann konntest du halt was bestellen.
Mhm.
Und das haben wir halt auch ab und zu mal genutzt. Und das waren aber von den Preisen her, so normale Preise, wie du die halt auch hier in Köln, weiß ich, in der Innenstadt hast, wenn du zum Beispiel bei
Hans und Glücken Cola 2,90 oder so.
Ja, genau so.
Und Burger kostet, also quasi so Essen kostet 10 Euro. So. Genau.
Und da haben wir quasi jetzt pro Nase 1.000 Euro bezahlt für eine Woche.
Okay.
Für 8 Tage. Hm. Also 7 Nächte, 8 Tage.
So. Mit Flug und allem,
mit
ne?
Mit Flug, ja, ja. Mit Transfer, mit Ticket zum Flughafen. Wir sind von Köln nach Düsseldorf gefahren, mit ICE zum Beispiel, war halt alles drin.
Nice.
Also all in all, Taui pro Nase. Ich glaube, es geht halt deutlich günstiger. Du kannst halt auch
ja, klar,
für eine Woche, also, kannst, also ja. Ich glaube mal, so ein All-In-Package quasi, kannst du auch für 700 Euro haben oder für 600 Euro.
Mhm.
Wir hatten damals überlegt, fahren wir halt länger? Oder machen wir halt lieber nur 7, 8 Tage, aber dafür halt auf jeden Fall geil. Und es war halt auf jeden Fall in allen allerlei Hinsicht irgendwie geil, weil es war halt total ruhig. Alle, die da waren, hatten nur Bock zu chillen. Keiner hat dich abgefuckt.
Keine Kinder und sowas,
bevor du befürchtet hast. Keine Kinder. War ein Erwachsenenhotel.
Okay.
Es gab niemanden, der irgendwie dich versucht hat, für irgendwas zu überreden. So, hey, komm doch mit Volleyball spielen. Oder hey, hast du nicht Bock, hier Wasser-Aerobic zu machen gleich um 10? Weil wir haben hier extra jemanden eingestellt, der das macht. Und irgendwie kommt da keiner. Also kommt jetzt alle. Ja, nichts.
Gar nichts.
Ruhe.
Ja, hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt, wenn das gekommen wäre. Aber witzig war auch immer, verliert echt Zahnschmerzen jetzt.
Nee, geht schon.
Witzig fand ich, dass ich in den Instagram-Stories, okay, wahrscheinlich war es auch so, weil du immer nur, wenn keiner da war, das Handy rausgeholt hast.
Nee, aber es war wirklich.
Aber war es so krass leer, wie es aussah?
Es war nicht leer, aber jeder hatte so seinen Safe Bereich. Space. Also, es gab halt also auf dieser Anlage, ich glaube, das war jetzt gar nicht so groß, aber sagen wir mal, es gab, weiß ich nicht.
Lass uns in Fußballfeldern reden.
Keine Ahnung, lass uns in Legosteinen hochrechnen. Keine Ahnung. Also sagen wir mal, es gab irgendwie auf dieser Anlage gab es 150 Gäste oder so. Mhm. Behaupte ich jetzt. Also
ja.
So vom Bauchgefühl her.
Ja.
Und es gibt zwei große Poolanlagen. Es gab einen riesen Strandabschnitt.
Mhm.
Und es gab für manche Snobs, so wie uns, gab es so extra so private Pools noch mit eigenen Liegen.
Mhm.
So, das heißt, es hat sich super geil verteilt, weil die Hälfte war davon irgendwie am Strand.
Okay.
Die andere Hälfte so
bei den entweder two Public Pools. Bei
zwei Public Pools oder am privaten Pool und so hat sich das so verteilt, dass du eigentlich echt selten Leuten begegnet bist. Und auch das Abendessen zum Beispiel, das Frühstück, war halt über so viele Stunden verteilt. Und es hat sich auch so, also manche sind halt super früh, andere spät. Und dass du halt immer so das Gefühl hattest, irgendwie ist das nicht ausgebucht, das Hotel.
Okay.
Aber ich glaube, die Zimmer waren
alle weg. Aber so soll das ja sein. Ich wollte gerade sagen, das ist ja optimal eigentlich.
Genau,
das Gefühl willst du ja haben.
Eigentlich mega geil, weil ich konnte einfach die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, musste auf niemanden so wirklich Rücksicht nehmen.
Mhm.
Weil ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie ich störe jemanden, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht.
Deine geilen Jumps in den Pool gemacht hast.
Zum Beispiel, genau. Also es war halt irgendwie gefühlt nie jemand da. Aber eigentlich war es halt trotzdem voll, das Hotel. Und das war irgendwie ein cooles Setup, so.
Aber das Essen war schon in einem Hauptraum so dann zusammen? Wie war das aufgebaut?
Es gab morgens, abends? Drei quasi Essensbereiche.
Mhm.
Einmal so eine Bar, wo du eher so Snacks haben konntest. Das war eher so um die Mittagszeit mehr besucht.
Nur, dass ich es richtig verstehe. Ihr hattet ja ab Halbpension, das heißt morgens und abends gab es Free-Essen und mittags hast du gesagt, das habt ihr geklingelt und dann kam halt irgendein Essen.
Genau, oder du
und
so, ne, ging halt bestellen. Raus oder so. Dann an der Straße gab es ein paar Imbissbuden oder so.
Genau, und jetzt morgens und abends, wie lief das dann ab quasi?
Also du konntest entweder dir einen Tisch in so einem Restaurant à la carte mäßig irgendwie buchen.
Mhm.
Du musst halt vorher reservieren, musst sagen, wann du kommst, bla bla bla.
Damit die sich auch einstellen können. Genau, nicht, dass du zahlen musst, aber
ja. Genau, dann haben sie dir quasi verschiedene Sachen gebracht, die du halt vorher auswählen konntest.
Okay.
Oder du bist halt zu einem Buffet gegangen.
Okay.
So, oder einfach
dann cool, aber beides geht.
Genau, beides ging. Und für mich war halt mal Buffet geiler, weil dann konnte ich mir das selbst zusammenstellen von den Mengen her, wie ich gerade Bock hatte.
Das heißt, sie hatten kein richtig geiles à la carte Vegan
Null.
Menü. So. Ja, okay.
Vegan war halt gar nicht drin
okay.
Und das Vegetarische war halt so, okay, wir müssen etwas anbieten,
okay.
Was halt nicht Fleisch enthält.
Ja, schade.
Also,
Also so, dann einfach so, wir haben hier Brokkoli gedünstet und so, also so Beilagenteller.
Ja, also halt alles vollgepumpt mit Käse und ich dachte mir so, ja. Geht das auch mit weniger Käse? Naja.
Okay.
Also war trotzdem lecker, aber.
Das heißt, was hast du denn so meistens gegessen? Weil ich bin halt bei sowas immer, wenn ich dann so ein Buffet über 8 Tage habe, am ersten Tag esse ich eine Sache und die esse ich auch am 8. Tag noch gefühlt. Also ich esse dann 7 Tage das Gleiche, weil ich finde dann was ich lecker finde und das esse ich immer weiter. Wie war das bei dir? Weil du hattest wahrscheinlich nicht so viel Auswahl, wie ich theoretisch hätte. Oder beim Buffet ging es dann?
Also beim Buffet war es eigentlich ganz geil, weil die hatten immer, von den warmen Speisen hatten die halt irgendwie immer so 3, 4, 5 Fleischvarianten gefühlt. Mhm. Die waren dann erstmal außen vor.
Ja.
Und der Rest war halt immer irgendwie verschiedene Gemüsearten, so Brokkoli, Möhrchen, was weiß ich, irgendwie gedünstet. Dann gab es irgendwie Reis, Nudeln und dann immer mit halt so Special, mit Linsen ganz viel.
Okay.
Und es gab halt immer, es war ganz geil, es gab halt am Salatbuffet immer Bohnen. Das heißt, ich konnte immer so
Proteins
noch reinpacken. Das heißt, ich habe irgendwie so einen Reis genommen, dann einfach Proteins rein mit Bohnen und Linsen, habe das so getuned und dann hatte ich halt immer ein bisschen Variation drin. Und es hat immer geil geschmeckt. Also cool. Es war halt irgendwie nicht so, dass ich gesagt habe, boah, irgendwie ich habe mir was am Teller genommen, was irgendwie scheiße war. Also ja. Es war halt nicht so die ultimative Auswahl, aber es war halt lecker. Und es
das
war
ist super. Ja. Genau, weil das kann ja schnell dann auch so fad sein, dass du dann halt irgendwie so Reis mit Bohnen und du hast halt nichts,
was sonst da ist. Es war halt immer so geiler Reis. Also irgendwie halt mit so Tomatensoßen oder mit, keine Ahnung, irgendwie so einem Lemon-Dressing, irgendwas fancy, schmancy, wo das irgendwie, wo der Reis halt irgendwie geil schmeckt. Plötzlich cool. So diese Onkel-Benz-Sachen, die du einfach in die Mikrowelle packst. Und eigentlich ist es nur Reis, aber irgendwie schmeckt der geil. Ja. Und das gab es halt da irgendwie ständig. Also es waren nie so, es gab halt nie so was Trockenes. Also trockene Nudeln, sondern es waren Nudeln in, weiß ich, Special-Tomatensoße oder mit einer Pilzsoße.
Oliven oder keine Ahnung
was. Oliven gab es halt mega geile. Ich habe jeden Tag irgendwie 20, 30 Oliven gegessen. Ist geil. Also Essen war auf jeden Fall mega gut.
Was gab's morgens? Sorry, ich bin
morgens,
das voll spannend.
So
war quasi auch, war da auch Buffet und à la carte theoretisch?
Genau, beides ging.
Was gab's zum Frühstück à la carte?
Keine Ahnung, hab ich nie benutzt. Buffet war halt so, hier hast du dein englisches Frühstück, so ganz so Ei in allen Varianten, so Würstchen, dann... Was gab's noch? Kartoffeln.
Also wie in jedem guten Hotel so. Also so quasi.
Ja, dann gab's halt die ganzen Käseplatten, Wurstplatten, Brot in allen Varianten, Gebäck, Croissants. Es gab oft Avocado, das war ganz geil.
Oh, cool, ja.
Das heißt, ich konnte mir voll oft so Avocado machen mit irgendeinem Kram.
Und aber die hatten jetzt nicht so irgendwie Hafermilch oder sowas da?
Doch.
Da hatten die sogar auch? No, weil das habe ich jetzt mit Chiara mal festgestellt.
Die hatten so Joghurts in allen Varianten und so Milch, aber halt normale, nur so Kuhmilch, ja.
Okay. Das fand ich, klar habe ich festgestellt, dass jetzt so in den letzten 2 Jahren, dass zumindest mal so auf Nachfrage oder gefühlt so eine Hafermilch ist da und dann kann man sich so ein Müsli machen und ein bisschen Obst schneiden und so, dass so ein bisschen
was manchmal fragt, so, wer meine Packung gekauft.
Ja, also das ist für Chiara eigentlich immer ganz cool dann. Aber das heißt, du kannst einfach dann ohne Butter, kannst du Brötchen mit Avocado und so.
Sowas, ja.
Geil.
Ja. Und halt, es gab ja voll viel Obst und so ein Kram. Das heißt, ich habe immer, das war das geil, die haben so eine Müsli Station gehabt, da konntest du dir so dein Müsli zusammenmixen und ich habe mir einfach immer diese Sachen rausgefischt, auf die ich Bock hatte. Ich habe eigentlich jeden Tag immer so die halbe Nussschale platt gemacht oder die Müsli-Box, egal ob es Haselnüsse oder Walnüsse waren. Ich gedacht habe, ja, fickt euch, ich will kein Müsli, aber ich will die Nüsse. Ja, und dann immer schön mit so, weiß nicht, Wassermelone morgens, dann Pfirsich dazu und dann, weiß ich, ein bisschen Avocado mit Brot, was weiß ich, mal ein Ei und dann war es schon safe. Ja.
Geheimtipp, ich liebe Tomatenbrot. Ja. Ich weiß nicht warum, aber so Brot mit, genau, mit manchmal dann noch mit Alsan drunter oder so, dann Tomaten drauf und dann schön Pfeffersalz. Voll geil, finde ich. So wie Avocado-Brot
wie Pizza quasi.
Ja. Ja, oder wie Pizza.
Also auf dem Weg zur Pizza.
Ja, genau.
Wie ist es? Raw Pizza.
Genau, alles raw jetzt. Ist genau.
Ja, klingt auch. Auf jeden Fall war es geil und mittags gab es sogar Veggie-Burger, das fand ich ganz nice. War eher so Snacks, aber der Veggie-Burger war jetzt einfach so gegrilltes Gemüse und so Burger mit Pommes und
geil. Okay.
Ja. Also war schon nice.
Nice. Und wie war dann so der Tagesablauf, sag ich mal? Eat, sleep, repeat?
Quasi. Also die ersten 3 Tage war ich so voll gedröhnt mit diesem komischen Vitamin C.
Ach, du warst ja krank am Anfang.
Ja, ich bin so pünktlich zum Urlaub krank geworden. Ja. So, weiß ich, Donnerstagnachmittag oder Mittwochnachmittag, so Tag vor Abreise. So schön erkältet. Also so diese eklige Form der Erkältung, wo du dich einfach schlapp fühlst, du Kopfschmerzen bekommst und wo du dann denkst, yo, ich will einfach
noch
pennen.
Ja, weil ich wollte dir nämlich noch schreiben, weil ich dachte so dieses Grippostat C und so, ich dachte immer, die verzögern nur quasi so die Krankheit, dass man das so nimmt, wenn man Bachelorarbeit schreibt oder so oder eine Klausur lernen muss und danach haut es einen voll um und ich hatte so die Sorge, dass wenn du dann das vorm Urlaub nimmst und so 2 Tage im Urlaub, dass dann quasi mitten im Urlaub dich voll wegklatscht. Aber?
So war es zum Glück nicht.
Okay.
Ich bin halt nach der Arbeit direkt in die Apotheke, meinte, ich fahre morgen in Urlaub, ich fühle mich scheiße, gebt mir irgendwas, was mich so bei Laune hält. Haben die mir das gegeben, habe ich direkt mal Pillen eingeworfen.
Ja.
Und die ersten 2-3 Tage habe ich mich total müde, schläfrig.
Ein bisschen drogig, ne?
Ja, ich war einfach so voll stoned gefühlt. Ja. Und dann lag ich eigentlich nur da und habe fast die ganze Zeit gepennt.
Okay.
Also es war halt ganz geil, weil ich lag halt immer im Schatten, habe mich schön eingecremt, lag im Schatten.
Da waren diese geilen Schirme, ne? Oder so Betten, wo dann so diese Laken dran waren, ne?
Ich muss auch sagen, die meiste Zeit lagen wir halt in diesem komischen Bett quasi am Pool, weil am Strand war es super windig und dann lagst du, selbst wenn du in der Sonne lagst, halt im Wind und hattest zwar Schatten, aber teilweise, was ich sagen will, ist, es war so windig, dass es kalt war, egal ob du im Schatten oder in der Sonne lagst und es war halt dann irgendwie so zu chillen, nicht so geil.
Und aber der Pool, den jemand in deinen Stories gesehen hat, der war quasi, das war der Privatpool?
Mhm.
Okay, den Public Pool haben wir quasi nie gesehen, oder?
Nee.
Okay. Hast du den immer gesehen?
Ja, die sahen aber genauso aus. Da gab es auch diese Betten und halt normale Liegen. Und ach, die chillig. Schnell waren, hatten halt so ein Bett und die langsam waren, hatten halt eine Liege. Aber das Bett war halt insofern halt cool, weil es super, super bequem war. Hm. Und du konntest halt oben und an den Seiten so die Sachen so zuziehen. Hm. Das heißt, immer, je nachdem, wo die Sonne stand, konntest du das halt so zurecht machen, dass du halt immer im Schatten lagst. Hm. Oder wenn du Bock hast, halt dauerhaft in der Sonne. Das war halt also ganz cool. Das Bett stand halt so, dass du nie Schatten hattest.
Hm. Das heißt, von morgens, wenn du nicht willst zumindest.
Wenn du nicht willst, genau. Das heißt, wir konnten das komplett so steuern, wie wir Bock hatten.
Das heißt, also bei uns wäre es perfekt gewesen. Chiara will quasi immer Sonne, ich will quasi nie Sonne. Das heißt, ich hätte immer bei mir zumachen können, sie hätte sich im Sonnenseite legen können.
Du konntest es echt ganz gut sogar so halb-halb steuern, wenn es dann nicht so windig war. Ja, und dann lag ich die ersten 3-4 Tage nur im Schatten. In den ersten 2-3 Tage, glaube ich. Mhm. Und war halt voll auf Tabletten. Und, aber
trotzdem dich gut gefühlt so? Also trotzdem so, ey, geil, jetzt ist also Urlaub, ich komme jetzt hier an?
Genau, ich war total entspannt. Ich war überhaupt nicht gestresst. Ich hatte gar keinen Bock, irgendwas zu tun. Das heißt, ich hatte gar nicht so dieses Gefühl von, bah, du bist jetzt nutzlos, du liegst jetzt nur rum. Sondern im Gegenteil, ich lag und dachte mir, ja, geil.
Dafür bin ich hier.
Lag dann da so rum, bisschen geschlafen, bin aufgewacht, ein bisschen was getrunken, hab einen Knopf gedrückt, hab was gegessen.
Und das so geil, war schon so, Veggie Burger.
Ungefähr so.
Geil.
Und danach habe ich irgendwann angefangen, das Ding, also nach, ich glaube, nach 2 Tagen habe ich aufgehört, die Tabletten zu nehmen.
Da die Klingel zu drücken.
Und dann habe ich gemerkt, okay, es geht voll gut und habe dann, war immer noch gechillt. Mhm. Und dann war es auch irgendwann gut. Dann war die Krankheit quasi weg. Aber es lag auch daran, dass ich jede Nacht irgendwie 10 oder 11 Stunden gepennt habe.
Und tagsüber auch nochmal
gepennt habe. Also ich habe so viel Schlaf gehabt. Ich glaube, dass mein Körper einfach nicht anders konnte, als wieder zu sagen, hey, okay, ich lasse dich jetzt mal wieder gesund sein, weil ich hätte genug Zeit zu regenerieren. Mhm. Ja. Und das Geile war, was ich noch sagen muss, egal wo du was geholt hast, egal ob du abends an der Bar warst und dir einen Cocktail geholt hast oder ob du mittags diese Burger bringen lassen hast.
Du hast bringen lassen hast? Betonung auf, du hast sie auf jeden Fall bringen lassen.
Ja, du konntest gar nicht anders.
Geil.
Und du musst halt einfach immer nur so einen Zettel unterschreiben und du musst halt nie Bargeld dabei haben. Du musst nie Geld oder irgendwas dabei haben. Du
konntest alles aufs Zimmer dann so nach dem Motto,
genau, du auscheckst. Genau, und am Ende hast du halt einfach bezahlt. Und das war halt so ein bisschen spooky manchmal, weil ich mir die ganze Zeit dachte so, wie viel haben wir schon ausgegeben?
Ja, ne? So wie wenn du halt so,
am Ende war es aber eher so, oh, ich dachte, es wäre mehr.
Okay, cool.
Ja. Und,
nice. Und jetzt die 5 Tage danach, aber es war trotzdem, ihr seid nicht mal da raus und so.
Wir haben einen Tag, haben wir also uns gedacht, komm, scheiß drauf, wir müssen irgendwie in diese Hauptstadt fahren. Weil
wie heißt die?
Heraklion. Ist halt irgendwie eine Viertelstunde mit dem Bus. Hm. Also wirklich super nah. Hm. Und wir dachten uns, fuck man, wir können nicht einfach nicht irgendwie was machen. Also sind wir so für 2-3 Stunden dahin, da wird es uns ein bisschen angeguckt, dachte so, okay.
Gehen wir wieder ins Bett, also zu dem geilen
genau, Bett. Genau, nächsten Zug, nächsten Bus genommen und dann wieder zurück.
Okay.
Und ansonsten irgendwie nach ein paar Tagen war ich dann wieder gesund und habe ich angefangen irgendwie ein Hörbuch zu hören. Da war so ein Outdoor-Gym. Das
Genetic Engineering Ding.
Mhm. Mhm. Da war so ein Outdoor-Gym. Da war ich 2-mal so ein bisschen gepumpt.
Immerhin.
Ja, das fand ich ganz geil. So abends, so, Lea hat sich fertig gemacht. Ich hatte irgendwie so gefühlt 7 Stunden. Ich dachte, was machst du denn jetzt so lange? Ich hab in Ruhe trainiert, habe ich dann selbst fertig gemacht und war dann immer noch vor ihr fertig.
Bist dann noch, hast noch gelesen, hast die Welt gerettet und
genau,
dann.
Genau, also ich habe so 1000 Sachen gemacht und dann. Ja, und das war es eigentlich. Also wirklich nur gechillt, cool. Bisschen Hörbuch, bisschen Sport.
Das wäre mein Traumurlaub.
Instagram-Stories, so. Ja. Bisschen Kultur, in Anführungszeichen.
Wo?
Ja, als wir in der Stadt waren, waren wir in so einem
3 Stunden Heraklion.
Also mitten am Strand, weil so eine Burg oder sowas ähnliches.
Ein Kastell. Vielleicht.
Vielleicht. Ja, haben 2 Euro bezahlt, sind einmal so reingegangen, gedacht so, yo, schöne Mauern.
Geil.
Okay, müssen wir uns das jetzt alles durchlesen? Kein Bock, okay, ciao. Ich kann das einfach nicht faken. Ich kann ja nicht dieses Interesse heucheln.
Kann ich voll verstehen,
Es gibt schon Krieg, Feuer. Nee, echt nicht.
Ja, kann ich voll verstehen.
Also juckt mich dann einfach so null, da will ich über 1000 andere Sachen irgendwie lesen oder keine Ahnung.
Kann ich voll verstehen.
Ja.
Voll also geil.
Insgesamt genau das, was ich wollte. Einfach nur chilliger, entspannter Urlaub.
Nice.
Ja.
Und das finde ich total cool. Ich habe heute schon, als wir geschrieben haben und so, hat man schon irgendwie gemerkt, du bist energiegeladener. Du bist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wirkst du bisschen ausgeglichen. Das ist total geil.
Es war auf jeden Fall, also genau das. Ich war ja gestern wieder arbeiten. Mhm. Donnerstag kamen wir nachmittags wieder. So Koffer ausgepackt, bisschen Wäsche gewaschen, früh pennen gegangen. Und nächsten Tag direkt wieder Arbeit.
Ja.
Und ich war so entspannt auf der Arbeit. Mich hat nichts zur Ruhe gebracht. So, ah ja, das ist also nicht gut.
Das hat alles also nicht funktioniert.
Das lief cool. Nice. Das nicht so gut. Ah, schon okay, kriegen wir hin. Ich war super entspannt.
Hey, Willi, du hast deine Sonnenbrille noch an. Ach so, oh, ja.
So geil. Ich habe mir für 5 Euro ich halt Sonnenbrille gekauft, weil ich habe ja keine irgendwie gehabt. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das ist kacke, weil die ganze Zeit so die Augen irgendwie auf Halbmast hast. Oder irgendwie nach 3 Tagen ging die ja kaputt.
Wo hast du die gekauft?
Ja, so an der Straße, an so einem Supermarkt. Geil. Und dann so, hey, habt ihr Sonnenbrillen? Ja, die da vorne, 15 Euro. Ich so, habt ihr noch andere? Ja, da hinten im nächsten Supermarkt gibt es gleich 5. Ich so, geil.
Ciao.
So eine geile Ray-Ban gekauft. Ja. Ne? Richtig nice. Ja, und dann habe ich aber irgendwie trotzdem so angezogen, dass sie dann irgendwie funktioniert hat für ein paar Tage. Und dann
aber wobei ist sie kaputt gegangen? Weil normalerweise ist es ja nur Plastik.
Ja, das ist so ein Plastik, bisschen was weggebrochen.
Wobei?
Ich weiß nicht,
bist du damit in den Pool gesprungen?
Ja, klar, ich habe damit alles gemacht. Ja. Die ausgezogen. Mit Schlafen
gehen. Nee, einfach so beim An- und Ausziehen irgendwie.
Ja, die Konstruktion war einfach dämlich, weil du hast halt, wenn du die so auf und zu gemacht hast, geiles Outfit.
Chiara hat bei mir eben im Schrank gewühlt und hab nach einem Bad Taste Outfit gesucht. Natürlich gab es das nur in meinem Schrank und nicht in ihrem Schrank. Das ist ganz schön frech. Siehst du jetzt auch noch Kopfhörer um oder was? Achso, ich dachte, jetzt gibt es noch so hier, weißt du, so
Beats-Kopfhörer um. Ja, gehört auch dazu.
Okay, Weiche.
Ja, finde ich gut.
Wir müssen wichtige Dinge besprechen.
Weiche, wie so ein Dämon. die Konstruktion war kacke bei der Brille. Einfach, wenn du zu sehr aufgemacht hast quasi, dann war da so eine Stelle, wo so ein bisschen Plastik so auf Plastik stieß.
Und ja, verstehe. Nicht so ein Überspannschutz quasi, genau, sondern das genau nicht, da. So,
und dann auf einmal war die eine Seite weg und dann ist es die ganze Zeit zu weit aufgegangen. Ich habe es dann trotzdem irgendwie getragen, weil ich mir dachte, nee, du kaufst jetzt nicht noch eine für 5 Euro. Bist du denn das Wahnsinn?
Dann hättest du ja fast die für 15 nehmen können. Das wäre ja eine Niederlage.
Nee, aber
ja, klar.
Genau. Ja.
Nice. Flüge waren auch gut.
Ja.
Alles entspannt gewesen.
Mega.
Eins fand ich voll süß. Auf dem Rückflug von Kroatien hatte der El Capitan, der Pilot, so nennt man ihn, hat auf einmal so gesagt, liebe Gäste, gleich wird es ein bisschen ruckeln, machen sich keine Sorgen, sind nur Wolken. Und dann wieder durchgeflogen und er meinte so, danke für Ihre Ruhe, jetzt sind wir durch, alles gut. Und so hat so seinen Flug kommentiert, so gefühlt, das fand ich irgendwie ganz witzig.
Haben die bei uns auch gemacht, die meinten, der Captain meinte dann so, ja, wir sind gleich da, viel Spaß heute noch, den Frauen beim Waschen, den Männern beim Koffer auspacken, irgendwie sowas. Also
irgendwie fand ich irgendwie witzig.
Gender-Jokes gemacht, ich dachte, okay, lustig.
Du wolltest dich auch mal zeigen.
Aber es hat voll gepasst, weil das Flugzeug war halt voll mit den Leuten, die das irgendwie geil fanden und am Ende war wieder dieses... Ich weiß nicht, warum,
haben die
aber
geklatscht?
Ja. Und alle so, wir sind gelandet, alles gut, ich lebe noch. Applaus. Und ich habe so, yo, ich glaube, das macht man nicht mehr.
Ist halt sein Job.
Ja.
Ist halt, uns geht, ist ja schön. Beim
Busfahrer ja auch nicht. So, ja. Warum eigentlich nicht?
Genau. Egal, bei jedem Mal, wenn du im Bus fährst, ein High Five vom Busfahrer. So, hey, danke, Bro, dass du mich fährst und heile und sicher irgendwo hinbringst.
Ja. Apropos Bus, in Düsseldorf gibt es Busse, die haben USB-Charger.
In Kroatien gab es Busse, die haben USB-Charger. Ich dachte, was ist denn hier los eigentlich? Warum gibt es hier keine Busse, die USB-Charger haben?
Warum hat man es in der Bahn eigentlich nicht? Das wäre geil.
Hatte ich, als ich diese erste Klassefahrt hatte da.
Ja, ich meine, also klar, im ICE und so, aber ich meine, so in der S-Bahn finde ich, oder in der U-Bahn, das wäre geil.
Ja, aber die kurzen Strecken, meinst du, das
macht Sinn? Ja, so von Spich nach Köln, so 20 Minuten.
Ich meine jetzt U-Bahn, dachte ich jetzt so hier in Köln. Weil
kommt drauf an, welche Linie, aber so zum Beispiel die nach Bonn fährt, diese 18 oder so, da wird es sich schon fast lohnen. Ne?
Wäre interessant, mal so schön zu sehen, so wie lang oder wie viel Stationen fährt ein durchschnittlicher Kölner, wenn er in die U-Bahn steigt. So.
Ich vermute mal echt nicht so viel.
Ich hätte jetzt so 4 getippt vielleicht. Oder
kann ich mir gut vorstellen.
Obwohl, vielleicht mehr. Aber ja, okay. Auf jeden Fall, überall brauchen wir mehr Charger.
Ja, vor allem für Elektroautos.
Vor allem für zum Beispiel bei meinen Eltern. Das wurde Freitag die Wallbox gebaut worden. Ja.
Und? Ja. Funktioniert?
Funktioniert. Einwandfrei. Nice. Voll cool. Brauch 4,5 Stunden zum Vollladen. Voll easy.
Ja, voll.
Wenn ich in der Schule bin und so. Das klappt super.
Das heißt, da kam jetzt so ein Mensch, hat das Ding
so Elektrobauingenieure, die dann so gesagt haben, eigentlich machen wir nur Firmenkunden, wir sind aber immer noch auf dieser doofen Tesla-Website gelistet.
Ja, ist doch egal, können ja einfach.
Ja klar, die waren auch voll nett. Also es war, wir haben dann nachher nochmal eine Mail geschrieben, melden Sie sich, wenn irgendwas ist, wir kommen sofort.
Das Haus brennt.
Und so. Ja, das Haus explodiert.
Aber das heißt, die haben das jetzt an so eine Starkstromleitung oder so angeschlossen?
Genau, außen ans Haus montiert dann, mussten so ein bisschen bohren und so, aber ja, hat alles super funktioniert. Die haben aber echt die wollten zwischen 37 und 8 Uhr kommen und haben bis 2 Uhr gearbeitet zu zweit. Also war echt ganz schön viel, weil ich dachte so, ah, die brauchen 2 Stunden, das ist ein Kabel legen, fertig ist die Nummer. Irgendwie hat das ganz lange gedauert. Also, okay. Habe ich einfach dann, nicht erwartet.
Dann passt das ja auch so von dem Preis her, ne?
Genau, also, dann macht das ja nämlich auch preislich wieder mehr Sinn, weil ich erst so dachte, okay, irgendwie merkwürdig so, weil die Box ist nicht so teuer, warum kostet das Bohren und Anschließen so viel? Weil einfach zwei Leute, die Stundenlohn, Zeit, die brauchen. Genau, exakt. Ja. Exakt, und genau, das funktioniert alles, voll cool. Jetzt freue ich mich voll.
Das heißt, das Ding hängt draußen, wenn es regnet, genau. So gar kein Ding?
Das ist gar kein Ding.
Nice. Genau.
Das ist da auch bei meinen Eltern so ein bisschen versteckt, sage ich mal, dass es nicht so mega prollig, merkwürdig und so aussieht.
Leuchtet das und auch so geil grün oder blau?
Ja, ja.
Oder?
Ja? Aber es ist so ganz gut versteckt, dass ich dann einfach dann, ich muss halt rückwärts dran fahren. Das Kabel ist schon 7,5 Meter, also es gibt 2 verschiedene Auswertungen, 2,5 Meter und 7,5 Meter. Ja. 2,5 Meter ist halt nix.
Ja, das ist
halt
man,
die Tür.
Man denkt, gefühlt. Das ist halt voll viel, aber.
Ja, ja, ist halt, du musst halt hoch, runter und so, dann hast du schon verloren. Und ich dachte, auch erst so mit 7,5 Metern kommst du vielleicht sogar, wenn du gerade, also wenn du vorwärts einpackst, so.
Aber es ist so auf Spannung oder kommt gar
nicht dran. Ja, nicht mal ansatzweise. Okay. Also es ist so passt perfekt, so dass ich nicht irgendwelche Blumen kaputt mache und das alles ganz easy holbar ist und so. Genau. Deswegen, nice. Und das ist jetzt ganz cool, weil wir haben jetzt quasi noch einen zweiten Zähler dann eingebaut, sodass so in Reihe geschaltet im Prinzip, habe ich mir das gemerkt, wie früher in Physik so ein bisschen, weil es gibt den Hauptzähler, wo jetzt der Strom meiner Eltern und das Auto quasi, also alles Strom, was das Haus verbraucht, läuft über den einen Zähler.
Ah,
und
aber
dahinter,
davor?
Genau, davor, sorry. Davor ist dann nochmal ein extra Zähler nur für den Starkstrom vom Auto.
Das heißt, du hast immer quasi, du weißt, in dem Hauptzähler steckt halt der Anteil von dem Tesla schon mit drin, den musst du halt einfach dann weg.
Genau,
also
musst
du guckst
einfach
auf die Tesla-Zähler.
Richtig, und das musst du einfach davon absubtrahieren, dann hast du quasi den Preis, dann können wir das immer gut teilen.
Nice.
Voll cool. Schade ist ein bisschen, Vater hat noch rausgefunden, dass die Home-Ladestationen subventioniert werden, so. Bisschen gesponsert werden, aber nur, wenn du erstens voll Ökostrom hast beim Haus.
Okay,
habe ich meine Eltern gar nicht gefragt, wie das eigentlich da so
Anbieterwechsel
ist. Könnte man machen. Und die zweite ist, du musst es 2 Monate im Voraus den Antrag, also du musst das bewilligt, also muss das irgendwie gemacht worden sein.
Die müssen erst sagen, yo, und dann
darfst du es machen,
nicht hinten.
Richtig. Und wenn ich jetzt schon überlege, wie lange dieses BAFA-Ding, dieses ich möchte gerne diese 2000 Euro vom Staat bezüglich Elektroauto, ich habe das vor einem Monat oder so die Mail geschickt. Nee, Quatsch. Vor 2-3 Wochen vielleicht oder so, noch nicht mal eine Antwort mehr. Nicht nur nach dem Motto, hey, wir haben ihr Formular empfangen.
Ja.
Also ich glaube, die sind gerade echt beschäftigt. Das heißt, wir hätten das selbst vor 2 Monaten machen können. Ich glaube, bis heute wäre noch keine, wäre das nicht gekommen.
Hätte sich denn gelohnt? Also wie viel kriegt man
das? Es sind 500 bis 1000 Euro tatsächlich sogar. Ja, also es hätte sich schon gelohnt, aber nicht gelohnt in dem Sinne, dass du sagst, okay, das mache ich jetzt, weil in 6 Monaten
will ich
das
installieren. Lang, ne?
So, und deswegen ist es dann einfach, ist es in Ordnung. Also das ist wie,
okay,
haben wir schon oft drüber gesprochen, so, ne? Im Nachhinein kann man dann immer sagen, ah, man hätte das machen können, das machen können. Ja, ist jetzt halt so, ich habe damit kalkuliert und deswegen passt das jetzt.
Okay.
Und genau, jetzt kann ich immer während der Arbeit laden, ist ganz geil.
Mega.
Mhm.
Ja, gestern wieder so eine Diskussion auf dem Geburtstag, wo ich war, ja, ich will mir kein Elektroauto kaufen, kann ich ja nirgendwo laden und bla. Ich habe mir, ey Leute, geht mir auf den Sack.
Ja.
Redet über was anderes.
Geht echt easy.
Ja. Und hast mitbekommen, Porsche hat jetzt ein Elektroauto.
Ja, gibt's ja ganz viel. Ist ja, wie soll ich sagen, irgendwie battelt sich die Tesla-Community gefühlt so ein bisschen mit Porsche. Aber eigentlich appreciaten sich auch beide so ein bisschen. Das ist so ein bisschen merkwürdig, ne? Also irgendwie, Elon Musk hat ja sowas getwittert wie, hey Porsche, the word Turbo ist ne bla bla bla, und dann hat irgendwer geschrieben, ja, Autopilot ist aber auch ist auch nicht ganz so vorhanden, bla 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 und so. Ja, und dann habe ich so Statistiken gesehen, dass irgendwie das Model S überall outperformt und so, und dann schreibt der wer drunter, naja, das ist aber auch irgendwie nur Statistik, die nur für Tester, bla bla, keine Ahnung, Hauptsache die bauen alle Elektroautos und alles cool.
Ich bin gespannt, nächste Woche soll ja der Tesla dann irgendwie,
der Nürburgring-Test,
irgendwie mal gucken.
Ja.
Ja, ich finde es ganz geil, weil jetzt fängt das so langsam erst an. Ne?
Dass die Leute das cool finden. So
ja,
nach
dass
dem Motto,
es irgendwie
ne?
überhaupt irgendwie eine Wahl gibt, weil sonst war es, okay, ich will ein Elektroauto, dann ist es Tesla.
Ja.
Ich würde trotzdem immer wieder einen Tesla kaufen, weil...
Ja, auch preislich, alles krass. Der Porsche ist halt auch nochmal viel teurer, ist halt auch krass.
Ja, aber wenn das wirklich so ist, dass der auch noch in Anführungszeichen schlechter ist, in vielerlei Hinsicht...
Wenn es so ist, genau, wenn es so ist,
Aber ich finde, beim Tesla kaufst du halt nicht nur das Auto, sondern einfach die Option auf das, was das Auto können wird in der Zukunft.
Ja,
das ist halt, ich weiß nicht, ob das beim Porsche so ist, auch mit
weiß
Selbstfahren
auch
und so. Kein Plan.
Aber das Wichtigste wäre für mich halt Reichweite und dann der Preis quasi
Geschwindigkeit.
So. Geschwindigkeit ist für dich noch der Faktor. und in den beiden Punkten ist halt der Porsche völlig verkackt halt voll. So, und deswegen, ja, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich eine Option für die Leute, die sagen, hey, ich finde Porsche ist voll die wichtige Marke, so in meinem Freundeskreis, so Opas oder so, keine Ahnung, die dann sagen, das ist voll geil, ich will Porsche, immer gute Qualität, so.
Ja, ja, ja. Dann was der wohl ganz gut kann, ist über längere Zeitraum viel Leistung abgeben. Also du kannst ihn halt wirklich lange treten
und
auch irgendwie schnell fahren und so. Und das kann wohl die Batterie ganz gut ab und irgendwie das ganze Konstrukt wohl ganz gut ab.
Cool. Ja. Ja. Also was ich halt cool finde, dass ich jetzt so Leute, die das halt irgendwie cool finden, so Rennsport und so, und das ist ja schon, da gibt es ja auch schon so eine E-Liga und so, und das ist ja alles so ein bisschen, oh, das ist fies jetzt, nicht böse nehmen, so wie Frauenfußball. So, ne? Also nicht, dass ich das so sehe, aber so in der Gesellschaft wird es so ein bisschen so gesehen. Gesagt,
ja.
Nein, also ne, du siehst halt irgendwie auf der Straße hier Champions League Frauenfinale so, wir verschenken Karten so gefühlt, weil da irgendwie nicht so die Leute nicht so hinwollen. Und das bei der
ist halt noch nicht Mainstream. Ne?
Genau, und das ist bei dieser elektronischen Liga, glaube ich, auch so, dass die Leute sagen, das ist nicht mein richtiger Motorsport.
Das ist nicht Formel 1.
Ja, genau.
Abka.
Genau, da hört man ja gar nichts, das riecht gar nicht so richtig und so.
Ja.
Und wenn jetzt so quasi so Battles kommen auf Nürburgring mit Elektroautos, die voll schnell sind und bla, und die Leute so ein bisschen drauf gucken und dann ein Porsche, der Name und so, das ist halt ganz geil, weil es immer mehr so dann in die Gesellschaft, in den Mainstream so rückt. Deswegen, go for it, alle sollen
da ganz hast du den Honda i gesehen?
Nee,
Honda i. Ich such dir mal ein Bild raus.
Ja.
Das ist mal so ein ganz anderer Ansatz.
Okay.
Honda dachte sich so, okay, wir sind einfach nicht.
Wir sind nicht cool,
Also wir könnten einfach nur anders cool sein.
Okay.
Stell dir mal vor,
haben die einen Baum gebaut?
Nee, aber stell dir mal vor, du denkst ja so, okay, warte mal, wie kann ich auffallen? Okay, ich mach mal einfach mal so ganz, ganz komisches Design, was irgendwie eigentlich aussieht wie aus den 80ern, aber mach das halt irgendwie so, dass es vielleicht doch cool ist und da ist das entstanden.
Geil, das ist ein bisschen oldschool.
Ja, sieht aus wie ein alter, ich finde, wie so ein VW Golf,
ja.
So Golf 2 oder so, keine Ahnung.
Oder so ein Fiat, so ein bisschen wie ein Panda fast schon.
So richtig eckig, retro, aber dann halt so mit diesen Elementen, wo du weißt, okay, das ist irgendwie ein modernes Auto. Ja. Fährt auch, glaube ich, also kann, glaube ich, nur 200
Kilometer. Mach mal einen Screenshot, können wir gleich in die Story posten, dann wissen die Leute, dann können die Leute, die jetzt den Podcast hören, können das dann, wenn die es in den nächsten 24 Stunden hören, zumindest auch nochmal gucken. Ja.
Machen wir gleich auf jeden Fall. Ja. Jedenfalls dachte ich so, okay, eher so ein Stadtauto, so ein bisschen klein, so ein bisschen Smart-Style, sieht ein bisschen auffälliger aus, ist ein Hingucker, ja. Aber es ist gar nicht so, ey, ich bin ein krasses Auto, sondern irgendwie ein cooles Auto.
Genau.
Ich glänze durch meinen Style, der aussieht wie aus den 90ern, keine Ahnung.
Ja, hey, ganz ehrlich, so das Retro-Ding ist ja voll immer noch da so.
Ja.
Und wenn das ein vernünftiges Auto ist, so voll cool.
Ja.
So wie so unangenehme Gespräche. Oh, muss ich kurz erzählen, weil es mich immer aufregt. So Leute, die an dem Supercharger, dann ich musste jetzt ja, ich glaube, ich war so 4-mal jetzt beim Supercharger insgesamt. Und na, nur 2-mal musste ich unangenehme Gespräche führen. Aber einmal kann auch so jemand meinst so, oh, es ist Model 3, ganz neu. Ja, habe ich überlegt für meine Frau. Und so, weißt du, diese so eklige alte Männer, die dann so für ihre Frau das Auto kaufen und dann sagen, ja, die muss damit ja eh nur zum Einkaufen fahren und ja, bla bla und so. Und ich denke, oh Gott, was für eine merkwürdige Welt man da irgendwie auf einmal so drin ist. Und man denkt so, ich will mit euch allen nichts zu tun haben. Und so, das ist echt so,
Ja,
so, deswegen wollte ich gerade sagen, so das Auto wäre dann auch so dieses, die Frau kann damit einkaufen fahren und so. Das ist halt der Bullshit. Ja. Also, aber so als Stadtauto finde ich mega cool.
Ja, ich finde den Style einfach nice. Das ist wie du so Oldschool-Vans kaufst. Der denkst, ich pack die. Die sehen aus wie damals schon. Oder so Converse oder so. Ja.
Cool.
Ansonsten bin ich jetzt Biotech-Experte.
Oh, Bioengineering, was geht ab? Alter, was ist das für ein Hörbuch? Von wem ist das? Also was macht den Typen aus so?
Ich habe den irgendwie, ich sag mal, gefunden bei einem Podcast von Joe Rogan natürlich, wo sonst.
Mhm.
Und das fand ich total spannend, weil er da schon so viel über dieses Buch erzählt hat. Und meinte, Alter, so krass, was jetzt alles geht und diese ganzen Methoden, man kann alles zerschnibbeln und dann kann man irgendwelche Schweinemenschen kreieren und was weiß ich.
Alles
so,
kann man CRISPR essen.
Du hast mich jetzt, erzähl weiter. Und dann habe ich halt am Ende halt so sein Buch vorgestellt und ich so, okay, geil, irgendwie habe ich mich mit dem Thema nie länger als irgendwie so 5 Minuten auseinandergesetzt.
Und man spinnt immer einfach schnell rum und dann ist man von der Realität schnell weit weg. So, ne?
Genau, und das Buch ist halt so aufgebaut, dass du halt von, hey, guck mal, ist voll krass, dann guck mal, das sind so Beispiele aus dem echten Leben, die bald möglich sind. Und das war halt so total geprägt durch so Situationen wie, hey, du bist jetzt beim Arzt und deine Frau und du, ihr überlegt euch, ein Kind zu kriegen.
Mhm.
Und da kein Mensch in 2035 mehr irgendwie über Sex ein Kind macht, sondern nur noch über so, ne?
In vitro.
Genau. Sitzt ihr da und dann gibt es so einen Fragebogen, so wie vor einer OP, und dann werden so Fragen gestellt wie, hey, wollt ihr wissen, was man alles machen kann?
Mhm.
dann musst du entscheiden. Und deine Entscheidung musst du mit einer Unterschrift belegen. So. Und dann führt er dich halt in dem Buch durch diese ganzen Szenarien von wegen, ja, okay, wir könnten zum Beispiel so Dinge tun wie jetzt Screen auf Krankheiten. Wollt ihr das? Ja oder nein? Wenn ihr das wollt, bitte hier unterschreiben. Und dann fange ich an, euch einzelne Krankheitstypen vorzulesen. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr da Einfluss drauf nehmen wollt oder nicht.
Ja.
Und dann sind das so die Situationen, die wirklich so aus der Perspektive beschrieben, als wärst du halt der Typ, der gerade vorm Arzt sitzt.
Also quasi dann auch immer abwägt, so moralisch. Und das heißt, du hast eine moralische Instanz drin. Genau, diese zwei
Perspektiven. Ah, geil. Der Arzt ist dann immer so, oder die Ärztin ist also voll nüchtern und neutral und sagt dann einfach nur, ja, ich werfe das jetzt gar nicht, sondern ich erkläre ihnen nur ihre Optionen und sie entscheiden. Und dann, wenn man dieses Gedankenkonstrukt in den Köpfen so, ah, wollen wir jetzt, dass unser Kind irgendwie klein ist oder wollen wir lieber ein größeres Kind haben? Wird uns das Kind nachher einen Vorwurf machen, wenn es nicht groß ist?
Genau, was werden die anderen Eltern sagen, wenn unser Kind ein Krüppel ist, obwohl es nicht möglich ist, obwohl es eigentlich anders machbar wäre?
Ja, genau, genau. Und dann genau diese Abwägung, dieses moralische Dilemma, was du hast zwischen, eigentlich finde ich es irgendwie falsch, da was dran zu deichseln, aber wenn ich es nicht mache, ist halt auch kacke.
Ja, ja, geil.
Und dann führt er dich halt so durch voll viele so Szenarien und dann merkst du erstmal, boah, krass. Ja, kacke. Wenn es dann da ist, kannst du nicht einfach sagen, nee. Also, und es ist halt voll schwierig, das irgendwie moralisch dann auch so zu tragen. Und dann bis hin zu, hey, welche Firmen sind gerade in dem Bereich aktiv? Was machen die so besonders? Wie ist das auf so nationaler Ebene? Welche Staaten verbieten was? Warum verbieten die was? Was für eine Kultur steckt dahinter? Welcher Staat hat vielleicht auch das so als Ziel herausgerufen?
Wie viele Klone gibt es schon in China?
Genau, das gut zu machen und warum? Ja. Und was sind so die Interessen dahinter? Und bla. Und das hat so aus tausend Perspektiven beleuchtet, von wegen, hey, brauchen wir sowas wie ein supranationales Pendant zur Weltgesundheitsorganisation, das dann sich nur um das Thema so Editing.
So müssen wir die Menschenrechtsdinger quasi erweitern, so ein bisschen, ne?
Und was heißt es eigentlich, wenn zum Beispiel ein Mensch irgendwie plötzlich dann, weiß ich nicht, in einem Land das nicht machen darf und einfach ein anderes Land fährt?
Siehe Sterbehilfe mit Schweiz und
sowas. Kontrolliert man das? Und wie kontrolliert man das? Macht man quasi eine Art Baseline-DNA, wo man dann sagt, hey, warte mal, das war dein mit Ausreise und dann kommst du wieder zurück, machst nochmal einen Test.
Ja,
vergleicht man das dann? Wenn dann bietest du dann die Einreise? Also,
ja, aber das musst du ja machen eigentlich. Ist ja wie ein Zoll, dann so ein DNA-Zoll quasi. Quasi. So.
Oder wie geht das? Aber es könnte ja auch auf natürliche Art und Weise mutieren, je nachdem. Also
deine
Zelle greifen oder weiß ich, also da haben so verschiedene Szenarien, so nach dem Motto, müsstest du quasi mit der Geburt schon oder bevor der Geburt mit der quasi Befruchtung schon den ersten Snapshot machen und dann immer wieder und das war so crazy. Also das Buch war insofern halt spannend, weil es aus allen möglichen Perspektiven das Thema beleuchtet hat, auch so finanziell im Sinne von, hey, was passiert eigentlich, wenn das dann irgendwie nichts mehr kostet und welche Unternehmen profitieren davon, welche nicht, was heißt das für den Staat, was ist für Individuum, das war einfach mega spannend, aus allen Perspektiven mal dieses Thema zu betrachten, von, hey, ich habe ein moralisches Dilemma, wenn ich es nicht mache, weil ich ein schlechtes Elternpaar bin, bis hin zu, fuck man, China fickt uns alle.
Ja. Also genau, und ich hatte, als ich den Titel gelesen habe, hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass das zu biologisch ist, dass es so, dass die dann so voll so DNA-Methylisierung, bla und so Kram nur erklären, aber es war eher so von oben, also von so, also
wie soll ich sagen. Am Anfang gab es diesen Part,
so nach dem Motto,
wir erklären euch jetzt mal so ein bisschen die Basics davon, von, okay, der Mensch besteht aus DNA und die Popo, dann gibt es RNA und genau so, und dann haben die so Methoden ein bisschen erklärt, dieses CRISPR und so, und dann halt so Variationen davon, wie das funktioniert, wie Vorgängermodelle funktioniert haben, wie die quasi die neueren Modelle funktionieren, was da der Unterschied ist, wie gut die auch sind im Sinne von, nach dem Motto, was für
die Stellen zu erkennen, wo sie schneiden sollen und
genau,
so.
Genau, sowas, also rein mechanisch bis hin zu, hey, inwiefern kann man die Ergebnisse vorhersagen, was für Wechselwirkung hat das teilweise und einfach nur so ein bisschen Problematiken aufzeigen.
So, dass halt nicht immer, du kannst nicht sagen, also nehmen wir, weiß ich nicht, einen Baum, der macht grüne Äpfel, du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich schneide jetzt einen Abschnitt für die Farbe raus und mach dann rot rein. So einfach ist das ja nicht. Du musst es ja größer denken und es kann ja sein, dass es nicht angedockt wird und so weiter und so fort. Ja, genau,
von wegen, was kann so technisch falsch laufen und nach dem Motto, wo stehen wir gerade im Sinne der Forschung im Hinblick auf tatsächlich so Präzision, also kannst du, wie du gerade gesagt hast, einfach bestimmte Dinge schon vorhersehen oder weißt du vielleicht auch gar nicht, was dann zusätzlich noch passiert. Da war so ein bisschen einfach auch so ein bisschen auch dieser Hype, der dann so genommen wurde von wegen, man kann alles so hin und her schnibbeln, wie man möchte. Nee, so geil ist es nicht, weil man braucht dafür viel Information und Vergleichswerte und große Datenmengen und bla bla bla.
Und so Mendel-mäßig, man darf halt auch nicht vergessen, dass voll viele Sachen von mehreren DNA-Abschnitten quasi kodiert werden. Ja. So nach dem Motto, die Haarfarbe zum Beispiel ist ein typisches Beispiel, ist nicht einfach da so, auf dem Chromosom ist nicht auf einmal so, hier, da steht die Haarfarbe, bitte gucken, kommen Sie hier rein, sondern es sind halt verschiedene Chromosomen, die zusammenwirken, um die Haarfarbe zu ergeben. Und das heißt, das musst du erstmal rausfinden.
Ja, genau.
Und das ist ja bei jedem Menschen wahrscheinlich auch noch leicht, ein bisschen anders gesetzt und so weiter und so fort. Das heißt, es ist halt viel, viel komplexer als ne, einmal schneiden und einfügen. Ja. Es gibt also wahrscheinlich auch manche Sachen, die so einfach sind, aber wahrscheinlich wenige.
Ja. Die Message war halt eher so in die Richtung, okay, Fakt ist, dieser Prozess wird immer günstiger. Also erstmal das Ganze auszulesen und dann auch so, sagen wir, rein in so die mechanische Umsetzung. So nach dem Motto, wie du fließt, also nach dem Motto, wenn die Fabrik größer ist, kannst du halt mehr zum günstigen Preis quasi sequenzieren und wie auch immer.
Die Enzyme kannst du herstellen und so weiter.
Genau,
und
so nach dem Motto, was man beobachten kann, ist, der Preis wird immer geringer. Das heißt, man kann immer mehr Informationen sammeln über DNA, über dann quasi Paarungen von irgendwelchen Basenpaaren hin zu irgendwelchen Ausprägungen. So. Und dann ging es von wegen, hey, und es gibt immer mehr neue Methoden, die immer präziser werden. Und je mehr Daten man hat, sinngemäß, und je bessere Algorithmen man hat, die nachher auswerten und dann matchen auf irgendwelche Ausprägungen, desto eher kann man sagen, wenn ich das jetzt mache, passiert das. So. Das war so die Baseline. Klar. Das hat man relativ simpel dann irgendwie erklärt bekommen. Dann konnte man sich denken, okay, verstanden, wenn ich das im Hinterkopf habe und dann irgendwie in China es quasi eine Art Politik gibt aktuell, die dann besagt, hey, jedes zweite Neugeborene wird dann erstmal komplett ausgelesen und dann irgendwie ein paar Jahre später nochmal gecheckt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so sinngemäß. Ja. Dann ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass China in der Hinsicht die Nase vorn hat,
weil die einfach
mehr Daten haben.
Genau, weil sie einfach, sage ich mal, nicht so starke ethische oder wie auch immer man das nennen möchte, wie wir das hier haben, so Regeln haben und dann sagen, okay, wir machen es einfach mal. Und dann,
Ja, und das auch noch so quasi auf oberster staatlicher Ebene auch noch so fördern und sagen, hey, wir wollen die krassesten werden in dem Bereich, weil wir wissen, das ist die Zukunft und dann können wir halt einfach mega krass werden. So.
Hat er so ein bisschen auch, in dem Buch ist er so ein bisschen auf dieses ewige Leben-Ding eingegangen? So, weil es ja voll der Trend auch gerade in dieser Bioengineering-Geschichte ist, dass die Leute alle immer länger leben wollen. So.
Ja, es gab so ein
wegen Telomeren und so, hat er irgendwas gesagt?
Ja, ich war halt auf Englisch, deswegen muss ich gerade überlegen, warte mal, was. Jedenfalls, es gab viel so im Bereich tatsächlich also Krankheiten bekämpfen.
Ja,
im,
auch so was ja auch schon lebenverlängernde Maßnahmen
konnte. Sowas, genau. Und dann aber auch sowas wie, hey, man kann eventuell so Prozesse rückwirkend machen, also quasi eine Art, ich weiß nicht, ob ich das richtig wiedergeben kann. Also Ergebnis wäre, ich weiß nicht, wie das, was da genau passiert, aber Ergebnis war, hey, du kannst irgendwie ältere Menschen mit schlechten Zellen quasi irgendwie nochmal so umprogrammieren und dann funktionieren der Körper wieder eher wie so ein jüngerer Körper und dann lebst du halt bis 120 oder irgendwie sowas oder kannst das relativ gut.
Verstehe.
Ja. Aber wenn du so lange lebst, halt auch in einem gesunden Zustand. Ja, also nicht nur
so. Weil das ja immer alle Angst haben, so, ja, was will ich denn als 90-Jähriger länger leben? Da habe ich ja nichts mehr
von Leben. Genau, so, hey, du lebst halt wie du wärst, wenn du 60 wärst, aber dann halt mit 100 noch so. Ja. Und erst mit 110 wirst du halt wie 90, irgendwie sowas.
Ja, weil das Problem ist ja im Prinzip dann nur, dass die Zellen sich immer so schnell erneuern und so weiter und so fort, dass ne, manche Sachen im Körper einfach alt werden und verbraucht werden, dass es so bestimmte Lebenszyklen gibt und die sind einfach dann am Ende. Und wenn man schafft, diese Lebenszyklen zu verlängern oder einfach frische Zellen einzupflanzen, die diese Lebenszyklen quasi noch nicht gemacht haben, dann kannst du natürlich in solchen Formen das Leben irgendwie verlängern. Ja. Klar, ja. Cool. Ich habe letztens nochmal jetzt was gesehen, wo es dir darum ging, ich gehe es mir ganz auf die Kette, glaube ich, wo es darum ging, wieder Herzen zu züchten, so, nicht in Schweinen, das war das Beispiel, das ich nicht im Kopf hatte, sondern, dass man es irgendwie geschafft hat, so einen Zellkörperklumpen zu züchten, aus dem sich alles mögliche differenzieren kann, Lunge, Herz, so, weil man jetzt immer gerade versucht hat. So
Stammzellenklumpen oder was?
Ja,
oder aber, so die Zwischenform.
Ja, genau, so eine Zwischenform eher. Ich habe es mir nicht so präzise durchgelesen. Es ging nur darum, dass es quasi jetzt immer so, die Menschen ja hingehen und sagen, ah, wir haben es geschafft, ein Herz zu züchten oder wir haben es geschafft, eine Leber zu bauen. Wir haben es geschafft, in dem Schwein ein Schweineherz und so weiter und so fort. So, und die sind hingegangen und gesagt, ja, okay, wir wollen aber eigentlich ja, wie so, das wirkte so, auch auf dem Bild und so, wirkt es eher so, als hätten die so eine Art, wie so ein Backstein, das ist halt ein Zellklumpen und da können die so Sachen abschneiden und sagen, so, ihr differenziert euch jetzt dahin. So, ab geht's. Und so nach dem Motto, man hat so die Möglichkeit, Gewebe zu züchten. Also ja, wie du gesagt hast, eine Vorstufe und dadurch noch mehr Möglichkeiten zu haben, als zu sagen, okay, wir müssen jetzt immer Herzen züchten auf Vorrat, was wahrscheinlich nicht gut funktioniert, weenn man die wahrscheinlich nicht am Leben halten kann. Aber wenn man es schafft, so einen Zellklumpen zu ernähren und dann zu sagen, so, jetzt haben wir hier jemanden auf der Liste, der braucht ein neues Herz.
Ja.
Ich schneide mir mit der Brotschneidemaschine so ein Stück abgefühlt und sage, hier, go, go, Herz und dann hat man ein Herz und so. Das wäre halt ganz geil eigentlich. Also wär halt krass, wenn das funktioniert.
Klingt irgendwie klingt nice. Ich muss auch sagen, seitdem ich das irgendwie so auf dem Schirm habe, achte ich da viel mehr so bei so Twitter-Feeds und so, also einfach auf solche Themen. Und mir springt das immer wieder so ins Gesicht. So nach dem Motto, oh krass, es gibt wieder irgendwas Neues in dem Bereich. Mhm. Und das überschlägt sich quasi total krass, weil irgendwie gefühlt alle 3 Stunden, wenn ich irgendwie nochmal aktualisiere bei Reddit oder so, irgendwie auf einmal irgendwie was Neues, was es auf einmal geht. Und da hat irgendwer irgendwas gemacht, wo du denkst, das ist irgendwie krank, aber irgendwie auch cool.
Ja, und oft ist es dann schade, dass man das dann gelesen hat. Also zum Beispiel, keine Ahnung, vor 6, 7 Jahren habe ich bestimmt mal irgendwie auch bei Reddit oder so gelesen, dass man es hinkriegt jetzt, mit so gezielt so Kapseln zu bauen, sage ich mal, so kleine Mini-Kapseln, die gezielt Krebszellen im Körper lokalisieren und zerstören. Wie so kleine Mini-Raketen habe ich mir das vorgestellt. Ja. Und jetzt sind wir 7 Jahre später und es ist halt immer noch nicht a thing. So, wo man denkt, die Leute haben doch sowas mal geschafft und es sind geile Ideen irgendwie. Und dann frage ich mich, scheitern die entweder an der Masse so? Also dass man sagt, okay, das hat mal funktioniert und dann haben wir einen Artikel rausgebracht, aber es war halt irgendwie Glück.
Ja.
Oder es ist so schwer, das einfach zu skalieren und zu sagen, okay, wir kriegen das günstig hin. Ich frage mich, woran es scheitert.
Immer, ich glaube, das ist, man liest die Artikel halt immer. Es gibt ja, kennst du diesen Hype-Zyklus?
Also es
gibt,
nee.
Es gibt so quasi, also kann man das vorstellen. Für alle Innovationen gibt es so eine Art, also man hat quasi verschiedene Innovationen der Vergangenheit mal so auf eine Zeitachse gelegt und hat immer festgestellt, oh, es ist immer das gleiche Muster. Am Anfang gibt es halt diesen übelst steilen Anstieg, ne? Da kommen ganz viele Artikel zu dem Thema.
VR zum Beispiel, ne? Oder Augmented Reality,
genau, was das letztens so war. Genau, bei dem Thema, bei Bitcoins war es so, bei, weiß ich nicht, Internet an sich war es so. Auf einmal reden alle drüber, es ist gerade übelst en vogue, aber man weiß, eigentlich ist das noch gar nicht so richtig da oder es halt dauert einfach noch, aber irgendwie ist es gerade so neu und so heiß, dass alle drüber reden. Und das wahrscheinlich vor 7 Jahren genau bei dem Thema so, dann flacht das irgendwann ab, kein Mensch redet mehr drüber und dann fängt das ein paar Jahre später damit an so, hey, warte mal, ist das nicht das, was wir vor 10 Jahren mal gehört haben, was mal irgendwann kommen sollte? Ja. Ah, das gibt's jetzt tatsächlich so in übelst teuer und für kaum jemanden zugänglich. Dann dauert es wieder nochmal 5 Jahre und gefühlt, bis es dann irgendwann mal so den Massenmarkt erreicht. Und das ist ja dieser typische Zyklus, der dann irgendwie so bei jeder neuen technologischen Neuerung irgendwie erstmal durchlaufen werden muss, bis es tatsächlich dann da ist. Und das sind immer so 5 bis 10 bis 15 Jahre, je nachdem.
Okay, so lange, weil ich hatte, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung, dass das bei so beim Krebsthema, wo dann irgendwie, ich habe das Gefühl, da fließt so viel Kohle rein und so viele Unternehmen wollen die sein, die den Krebs besiegen, so, weil dann bist du wahrscheinlich unendlich. Also ich frage mich immer, oder es gibt natürlich gleich auch Firmen, die das blockieren, weil die Medikamente, keine Ahnung.
Ich glaube, gerade bei diesen Medikamenten hast du ja immer diese langen Prozesse, wo du einfach verschiedene Testphasen durchläufst. Tests an Tieren, dann Tests an Menschen, dann Tests irgendwie, weiß ich nicht woran, dann noch in größeren Gruppen, bis dann irgendwann mal jemand sagt, okay, jetzt darfst du es auf den Markt bringen. Ich glaube, das dauert da immer 5 bis 10 Jahre mindestens.
Genau, nur ich hatte jetzt gerade bei diesen Krebssachen hatte ich immer so das Gefühl, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr könnt das schon. Und wenn ich jetzt mir dann so vorstelle, ich würde jetzt Krebs bekommen, würde ich diesen Artikel raus und würde sagen, hey, klappt das immer noch?
Mach das.
Keiner nimmt alles, was ich habe. Ich nehme mein Haus, meine Wohnung, alles scheißegal. Probiert das.
Ja.
So. Also irgendwie, weil ich glaube, die Leute sind ja schon sehr verzweifelt dann, wenn die es haben. Und oft ist es wahrscheinlich dann der Punkt, wo man sagt, ja, wir können jetzt nichts mehr wirklich machen. Und Chemotherapie ist halt super scheiße.
Aber so für viele. Also ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein, ob es dann auch jetzt, also im Vergleich zu vor 10 Jahren nicht auch mehr Möglichkeiten gibt. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehen würde und sagen, ich habe jetzt Krebs, so, dass er dann sagt, ja, wir haben 3 Optionen, entweder das, oder sie fliegen in die Ukraine und lassen sich das machen.
Ja.
Oder ab nach China mit.
Das wäre interessant, ob die Leute sich das nicht trauen. So, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man es von so Bekannten im Umkreis so mitbekommt, ist es halt immer, ja, scheiße Chemo, ja, Haare fallen aus, ja, keine Ahnung, also diese typische Bestrahlung und so weiter. Und dann denke ich mir immer, ja gut, und das ist ja natürlich eine interessante Frage, bieten die Ärzte das vielleicht sogar an und sagen, hey, wir haben ja auch noch so eine Möglichkeit, aber ich glaube, das gibt so einen Film, oder? Die dann so sagen,
ich glaub,
wir könnten auch, machen so eine Schublade auf, wir haben ja noch was für sie.
Ich weiß nicht, das ist genau dieser Bereich, wo ich sage, keine Ahnung. Ja. Also ich kann es mir vorstellen, dass es sowas gibt, was du, wenn dich auch informierst, dann auch irgendwo ins Ausland gehen kannst für so Spezialtherapie.
So wie Leute sich die Augen halt irgendwie oft im Ausland lasern lassen, weil es irgendwie wohl besser und günstiger sein soll oder so, ne? Also, habe ich nochmal gehört, keine Ahnung. Das ist, ja, und das, genau, und deswegen finde ich es aber spannend, immer was dazu zu lesen, aber dann manchmal auch so ein bisschen enttäuschend, dass man dann denkt, geil, ich bin gerade selber, spürt man dann so, krass, das funktioniert. Naja, aber in den nächsten 10 Jahren vielleicht irgendwann. Dass das halt so lange Spannen irgendwie hat, obwohl die ja, wenn man das vielleicht beobachtet, vielleicht wahrscheinlich auch kürzer werden, könnte ich mir vorstellen. So mit der, also, das früher von der Idee bis zur Masse länger gedauert hat als jetzt wahrscheinlich, so in der AI, weiß ich nicht,
Welt. Das ist auch ein bisschen die Hoffnung, dass du quasi, wenn du sagst, hey, ich habe hier ein Medikament oder ein Molekül, Dann kann ich das in Simulation irgendwie testen, genau. Und weiß dann schon relativ präzise, wie es funktioniert und kann dann direkt quasi in so Phasen des Testings gehen, wo ich sage, ich kenne das Ergebnis, ich mache es jetzt, weil es irgendwie...
Ja, genau, zu 99% ist es besser als das alles, was wir jetzt haben. So.
Wobei, da habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass du, um das zu simulieren, da brauchst du wohl irgendwie krasse Quantencomputer, weil Quantenwelt kannst du nicht bei klassischen binären Computern, weil geht nicht. Du brauchst zu viel Rechenleistung, geht physikalisch nicht. Also wenn du quasi so Molekülstrukturen und Reaktionen im menschlichen Körper simulieren willst.
Ist halt so komplex, dass es nicht
funktioniert. Ist, also, ist ja eine Quantenwelt.
Wir sind halt mehr als 0 und 1, ja?
Ja, so nach dem Motto, die wahrscheinlich, also du kannst quasi nicht mehr raten, im Sinne von, ich spiele alle Möglichkeiten durch, also wie beim Schach.
Ja.
Sondern
macht total Sinn.
Du musst quasi mit Wahrscheinlichkeiten operieren, weil ne, hier sind Quantenmechanik, so nach dem Motto, du weißt nicht, was es ist. Mhm. Und dann, wahrscheinlich ist es das, aber vielleicht auch das.
Und du musst beides berücksichtigen, weil beide Szenarien können eintreten, genau, und so.
Um das gerade zu simulieren, brauchst du erst Quantencomputer mit entsprechenden Algorithmen, die dann wiederum diese Simulation unserer Realität erst ermöglichen.
Mhm.
Hatte ich irgendwo mal aufgeschnappt, keine Ahnung.
Ja, man kann sich das ja relativ einfach vorstellen, so nach dem Motto, man kann so, wenn das jetzt sich vorstellen, so nach dem Motto, wenn ich das Medikament gebe, dann ist diese Krebszelle, diese spezielle, die ich mir angucke, wird vielleicht kaputt gehen. So, geht mit dem jetzigen PC. Aber wenn ich berücksichtigen will, was alles für Körperflüssigkeiten, Sachen, genau. Hormone, Enzyme da noch mit reinspielen, ist es einfach nicht mehr möglich mit einfach nur Ja-Nein-Antworten so im Prinzip.
Irgendwie
ne?
So, ja. Und deswegen, glaube ich, hängt das so ein bisschen alles aneinander nach dem Motto, ja, unsere AI wird immer besser und bla bla bla, aber wir bräuchten am besten noch eine geilere Computer, diese Quantendinge. Und wenn man die dann zusammenbringt, vielleicht hat man es dann irgendwann. Und das dauert auch nochmal 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre. Aber man weiß, okay, es läuft alles.
Go, IBM-Aktie.
Die sind tatsächlich auch in dem Bereich relativ
krass. Ich weiß, deswegen ist ja die Hoffnung, aber never know. Ich
habe von denen dann gelöst.
Ja.
Bei anderen jetzt.
Ja. Spannendes Thema noch, also so ein bisschen spannend, vielleicht, weiß ich nicht, ob es für dich spannend ist, aber wir haben ja schon öfter im Podcast mal darüber gesprochen. Ich bin gerade in der Situation, dass die älteren Leichtathleten gerade jetzt anfangen zu studieren. Ne? Und das ist so krass, wie man da dieses Phänomen sieht von boah, ich habe echt viele Möglichkeiten und weiß nicht so richtig, was ich machen soll.
Huh.
Und jetzt gibt es einen hypothetischen Fall, der natürlich nicht so da ist, dass man quasi angenommen ist für das Traummedizinstudium eigentlich, Studium in Bonn.
Traummedizinstudium
in Bonn und auch für Geografie angenommen ist. Geografie, also das, was ich nicht kann.
Okay.
Wo liegt was?
Costa Rica, was?
Genau. Und das... jetzt, und meinem Empfinden nach ist es so ein bisschen so dann die Wahl, so, ja, so Medizin, gutes Abi und so, das ist so, das muss man machen, weil du hast die Chance, das zu machen und so. Und Geografie ist so vielleicht eher so, hey, da habe ich voll Bock aufs Studium, das interessiert mich voll und
was
das
lernt
ist irgendwie
man
cool.
Geografie noch?
Ja, ich glaube.
Doch Google Maps.
Ja, ich glaube, du willst so, ich glaube, es geht so in diese Richtung, so, wie heißt das, nicht so Doctor Without Borders, so ein bisschen, dass du quasi in fremde Länder fährst, da die Strukturen kennst, auch die Infrastruktur und da die soziokulturellen Blabla und dann da helfen kannst vor Ort, so ein bisschen Entwicklungshilfe, so in die Richtung, aber jetzt halt nicht soziale Arbeit studieren oder sowas, sondern eher so über Richtung Geografie, so dass man halt sich dann so in den Kulturen...
Da ist
so
ein Fluss, wenn ich den umleite, dann... Wasser,
vielleicht so ein bisschen allgemein. Ich glaube, es ist aber so, also das war so ein bisschen so die Idee, über diesen Weg da so hinzukommen. Okay. Und jetzt ist so... Jetzt ist so diese Wahl, was mache ich jetzt? So, für mich, also wie ich das raushöre, ist es so ein bisschen Medizin, voll das scheiß Studium, irgendwie voll viel Chemie am Anfang und voll Kacke und voll hart und boah, mega anstrengend. Und Geografie, geiles Studium, habe ich voll Bock drauf, macht voll Spaß bestimmt. Ja. Aber Geografie am Ende, keine Ahnung, was für ein Job, irgendwie vielleicht nix, keine Ahnung, welch Müllmann da am Ende, was, wie du sagst, was habe ich dann am Ende dann vielleicht sogar mit dem Studium in der Hand?
Ja.
Und bei Medizin, ja, okay, weiß ich halt, werde ich halt Arzt, so, keine Ahnung, mein Leben ist relativ safe. So, theoretisch zumindest. Mhm. Und dann, wenn man das jetzt so ganz objektiv sieht und wenn ich jetzt mir vorstelle, so aus Elternperspektive, würde man wahrscheinlich ja immer, also haben wir letztens drüber gesprochen, würde man vielleicht sagen, ja, nimm den Medizinweg, das ist schon sicher, du hast dir das erarbeitet, gutes Abi und ne, Geografie kannst du immer noch machen, weil du kannst
klar,
ja
wenn
du
nach Bock 9 hast. Oder 12 Jahren Medizinstudium macht man nochmal
Geo. Nee, sag dir mal, du kannst ja abbrechen so nach 2 Jahren und dann kannst du die Geo immer noch machen, aber in Medizin kommst du wahrscheinlich nicht mehr rein und jetzt bist du da angenommen, dein Traum von früher und so. Und das finde ich voll hart. Und dann merkt man so diese Entscheidung, wo ich wüsste, okay, für mich wäre die Entscheidung klar, so, glaube ich. So, ich würde voll den Geo-Weg gehen. Safe, so ja. Voll das, worauf ich Bock hätte. Und wenn es jetzt nicht cool ist, dann guckt man nach einem Jahr, okay, was mache ich jetzt? Irgendwas anderes vielleicht oder nicht? Oder man lernt im Studium eine Spezialisierung, die man noch cooler findet und so. Und ich merke es ja bei Chiara mit Bauingenieurwesen, wo man auch sagt, wo ich jetzt sagen würde, naja, dann weißt du relativ klar, was du am Ende machst. Die ist jetzt auch da und sagt so, ja, ich habe irgendwie viele Möglichkeiten und weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ja. Und die ist jetzt kurz vorm Master. Abschluss. Und deswegen, das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht am Anfang seines Studiums schon wissen muss, was man auf jeden Fall
im Endeffekt arbeitet. So, ne? Ja, kannst du ja auch nicht. Wie lange geht so ein Studium? In der Regel 3 bis 5 Jahre.
Genau, 3 Bachelor, 5 Master meistens. So.
Meistens dann noch ein paar Jahre länger, je nachdem. Was, also gerade bei Medizin oder so.
Jura, ja, genau, Medizin ist mal ein Sonderfall, ja. Aber so Regelschulzeit würde ich sagen,
sind
so
5 Semester. Heute nicht 5 Jahren tickst, gerade wenn du irgendwie 19 bist oder so oder 18 und dann Abi machst, weißt du ja nicht, wie du was für ein Mensch du in 5 Jahren bist und du weißt vor allem nicht, was die Welt um dich herum in 5 Jahren hergibt.
Mhm.
Und eigentlich, glaube ich, ist das Studium gar nicht so entscheidend, sondern eher
in Bezug auf was?
Auf dein zukünftiges Sein, im Sinne weiß ich nicht, nur weil du jetzt soziale Arbeit oder BWL oder Geografie studierst, heißt das nicht, dass dir dann irgendwie viele Wege verschlossen bleiben, weil du hast ja, also du hast ja jederzeit die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, okay, was kann ich heute? Wem helfe ich damit? Nicht so vielen Menschen, okay, was kann ich mir aber aneignen, um dann irgendwie zu helfen? Und ich glaube, das Studium bildet ja einen, also fast jedes Studiengang, außer so ein paar Ausnahmen, bilden einen ja relativ universell bei bestimmten Methodiken irgendwie aus, so nach dem Motto wissenschaftliches Arbeiten, Bibabo und ein bisschen Statistik, das ist ja fast jedem Studiengang irgendwie ähnlich. Und das ist so die Grundbasis, die du immer nutzen kannst und dann kannst du dich da aus dieser Nische überall hinentwickeln.
Genau. So wie auch immer, ja.
Von daher.
Ja, ich glaube, da muss man nur die Entscheidung für sich treffen, weil Medizin kann sich ja nicht so reinarbeiten, also nicht so fortbilden, weil ich glaube, du musst quasi für dich dann wahrscheinlich entscheiden, will ich schnibbeln? Also will ich quasi.
Medizin ist das quasi. Ja,
genau. Will ich so den Medizinpokus, weil da kommst du, glaube ich, schwer rein. Da bist du halt
relativ raus dann. Ja.
Genau. Und wenn du aber sagst, okay, mein Hauptziel ist quasi helfen und irgendwie in der Welt coole Sachen machen, so, dann kann man das, glaube ich, auch ohne das Medizinstudium wahrscheinlich dann so erreichen. Ne?
Ja.
Ja, es ist nur so spannend zu sehen, weil, wenn man dann auch so da gefragt wird und dann so, ja, was kann man denn jetzt so machen? Man kann irgendwie alles machen. Das ist so schwer, weil man auch so schlecht beraten kann, also Studien, ich weiß, warum Studienberatungen oft so schlecht sind, weil es ist ganz schwer, glaube ich, spezifisch Leute zu beraten, weil dann sagt man einem so, ne, dieses typische Beispiel, ich mag mit Menschen arbeiten und so, ja klar, ploppen dann so diese typischen Beispiele im Kopf auf und so und du weißt ja nicht, was die Person wirklich im Herzen so will und das ist ganz schwer, glaube ich, von außen da was zu beraten.
Das Ding ist halt, du wirst halt nie wissen, egal wie er diese Person, die ja gar nicht existiert, aber rein hypothetisch, egal wie diese Person sich entscheidet, ob A oder B, sie wird nie wissen, was die Alternative aus dem Leben gemacht hätte.
Es gibt Quantencomputer, die Quanten.
Nee, aber ob du jetzt quasi dann Geografie machst und dann irgendwie 3 Jahre später, wenn ein Flugzeug abstürzt, irgendwie stirbst, oder ob du jetzt Medizin machst und das geilste Leben deines, oder andersrum.
Ja.
Also, du triffst so viele Menschen, die dein Leben prägen, du triffst so viele, weiß nicht, Entscheidungen im Studium selbst, die dein Leben nochmal komplett, kein Plan, entscheide einfach und mach und sei einfach damit glücklich.
Ich wollte gerade sagen, das spricht ja eigentlich eher so für ein bisschen, wie du es eben auch gesagt hast, so, sieh das Studium eher so als allgemeinbildendes Ding so, das bringt dich irgendwie weiter, aber nicht unbedingt als Job, also als berufsqualifizierendes Mittel, weil das kann sich immer noch wandeln und, also klar, es qualifiziert dich irgendwie für eine bestimmte Berufsgruppe so vielleicht. Aber es ist nicht nur das. Und ich glaube, viele sehen das Studium oft als Mittel zum Zweck, Mittel zum Job. Und das, glaube ich, eine Gefahr dann. Es gibt ja
so 2 Ebenen, die so ein Studium mit sich bringt. Und beide kannst du zum gewissen Grad halt auch außerhalb des Studiums noch irgendwie aufarbeiten. Also wenn wir so trennen zwischen, ich kriege Tools an die Hand und ich kriege quasi Informationen in den Kopf rein.
Mhm.
Wenn man das so ein bisschen trennt, dann kannst du sagen, gut, tooltechnisch, Medizinstudium sich selbst beibringen ist echt schwierig, weil die ganzen, alles, was du im Chemieraum da so machst, an Experimenten,
rechtlich
schnibbeln und so.
Darfst du halt auch nicht.
Das kriegst du halt irgendwie nicht selber rekonstruiert und dafür kriegst du halt.
Also, Dr. Bibber ist zwar sehr gut, aber
nicht. Schon okay, aber. So, auf der anderen Seite lernst du halt auch im Medizinstudium wissenschaftliches Arbeiten, so, das heißt, da.
Und viele Schmocks kennen, sorry, was?
Und saufen lernst du halt auch, ne? Also, weißt halt, wie du dir dann selbst irgendwie so ein bisschen Kopfzeitlösung kriegst. Um es auszunüchtern. Aber du lernst halt da die Tools und du lernst halt dieses ganze Wissen um den menschlichen Körper und bla bla. So, im anderen Studium lernst du auch Tools kennen, die sich teilweise inhaltlich, also die halt teilweise identisch sind, aber teilweise halt auch andere Sachen. Du lernst vielleicht, wie du Steine streicheln kannst und das lernst du halt im Medizinstudium nicht.
Das ist Geologie, glaube ich.
ja, vielleicht lernst du auch was anderes, wie du so einen Globus in die Hand nimmst und dann, ne?
Was Längen und Breiten gerade sind zum Beispiel.
Sowas, ja, keine Ahnung. Aber du lernst halt andere Sachen und du lernst halt inhaltlich jetzt auch was über die Welt. So. Und jetzt kannst du überlegen, wenn ich zum Beispiel, wenn mich dann nachher, weiß nicht, Geografie gar nicht mehr interessiert inhaltlich, bleiben ja die Tools. Du kannst aber auch sagen, hey, die Tools sind vielleicht scheiße, weil die Welt hat sich so gedreht, die sind nicht mehr aktuell, ich muss mir neue Tools aneignen, aber ich finde es inhaltlich immer noch so spannend. Das heißt, du kannst auf einmal dann, du lernst vielleicht irgendwie Quantencomputerprogrammierung.
Geo-IT.
Und machst dann Geo-IT. Ja. Aber das heißt, du hast immer diese zwei Bereiche und du musst dir überlegen, welcher Bereich interessiert mich inhaltlich so sehr.
Oder weil die Skills auch, kriegst du so oder so.
Ja, genau, die Skills so, ne? kriegst du. Ja, also Medizin ist halt ein schwieriger Vergleich, aber was ich sagen will, ist, du hast halt immer diese zwei Sphären und wenn du irgendwann mal merkst, scheiße, inhaltlich musst du halt kannst du immer entscheiden, inhaltlich interessiert mich das vielleicht gar nicht mehr, aber ich interessiere mich jetzt plötzlich für Geologie. Dann hast du immer noch die Tools aus Geografie und kannst gucken, ob das miteinander gut funktioniert oder musst dir noch neue Tools dazu aneignen. Das kannst du auf eigene Faust machen, kannst du auch irgendwie ein erweiterndes Studium machen, was auch immer. Und das ist halt, glaube ich, eh notwendig, dass du in dem einen oder dem anderen Bereich ständig irgendwie noch nacharbeiten musst. Also das heißt, du machst dann 5 Jahre Studium, bist halt nicht fertig fürs Leben, sondern hilft dir vielleicht ein paar Jahre und dann musst du eh noch mal ran. Und das ist, glaube ich, eher die Welt, auf die wir zusteuern. Und deswegen ist halt am Ende des Tages, außer wirklich Medizin ist halt so speziell, weil es halt sich durch diesen Schein qualifiziert, etwas zu machen, was du halt sonst nicht darfst. Ja. Aber ansonsten...
Es wirkt so, als müsste man so ein paar Entscheidungen treffen. So nach dem Motto, entweder will ich auch wieder so krass, also relativ stark festgelegt sein in dem, was ich am Ende tue. Also auch wenn es bei Medizin vielleicht, also...
Aber du kannst ja auch, du kannst Medizin studieren, 15 Jahre, und kannst dann sagen, hey, ich mache jetzt einen Udemy-Kurs für Marketing und dann bist du halt Marketing-Spezialist.
Kannst du, aber ich glaube, jetzt am Anfang des Studiums hast du erstmal relativ lange, einen relativ linearen Weg vor dir.
Ja,
so.
Ja, genau.
Und bei Geo hast du von Anfang an eigentlich relativ große Optionen so und ist dann die Frage, ne, was will man davon eher? Dann muss man, glaube ich, die Entscheidung treffen, weil es eben Medizin ist, wie du sagst, ein Sonderfall, will ich die Berechtigung haben, Menschen anzufassen, so ungefähr? Ja. Oder will ich, ne, das übergeordnete Ziel, so will ich einfach, dass es Leuten irgendwie gut geht in irgendeiner Form? Und dann ist ja, wenn man, ne, und wenn du solche Fragen musst du immer für dich beantworten, wenn man dann sagt, okay, das ist es für mich und das ist es für mich nicht, und dann ist, glaube ich, die Wahl vielleicht leichter zu treffen. Und dass man halt die Wahl, wie du sagst, nachher nie zurückdrehen kann, so, also und nie weiß, was der andere Weg gebracht hätte, muss man akzeptieren, glaube ich. Ich glaube, das kann man nicht, ich glaube, diese Gedanken sollte man gar nicht zulassen, weil das bringt gar nichts.
Ja, es ist halt, ich glaube, ist die Person sich dann, also dieses, ich will anderen Menschen helfen, das ist ja so alles nichtssagend.
Nee, es geht schon, also so Geo ist schon so, Geografie ist schon so ein bisschen auch ein Leidenschaftsthema, so ein bisschen, ja.
Geprägt durch die Art und Weise, wie es in der Schule?
Schule zum Beispiel, auch im Abi und so. So Sachen und so diese Gedanken daran.
Okay.
Ja, ja, aber die ganzen Leicheläden sind also so gut Sozialhilfe-Menschen. Also ne, zwei Studien soziale Arbeit und so diese Richtung. Das ist halt total cool.
Aber es ist, ich finde halt, keine Ahnung, aber für mich ist halt mittlerweile klar, alles, also das, wo der Bauch sagt, das fühlt, da habe ich Bock drauf, das ist halt irgendwie...
Ist das the way to go, ne?
Aber ist halt auch das, was irgendwie in dem Moment oder in den Folgemomenten irgendwie am meisten dir zurückgibt auch.
Nee, weil sehe ich halt auch sagen, so.
Ey, ich quäl mich jetzt durch irgendein Studium, was irgendwie objektiv geil ist, ist halt dann eine Qual für eine gewisse Zeit, um dann halt den Abschwung zu schaffen.
Wo du aber auch nicht weißt, ob der Abschwung danach ja geil ist. So, du,
wenn überhaupt.
Genau, du läufst die ganze Zeit eine Idee hinter.
Oder vielleicht findest du es auch mega geil nach 2 Wochen.
Kann also, alles sein, weißt du halt, genau, das ist halt die Sache. Deswegen, wie du sagst, ich glaube, ich würde dann immer jetzt die Entscheidung, die sich jetzt gut anfühlt, würde ich, glaube ich, dann machen.
Ja. So. Ja, und die, weiß ich, inwiefern stimmt denn die Aussage, wenn du jetzt einen Platz hast und den dann
nicht also weiß ich, ist wohl relativ Medizin schon relativ heftig so. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist so, es sind alles so elitäre Schmocks wie da bei Jura und so, da kennst du ja, das ist ja alles so. So mal komm, Spaß. Was? Und so. Ja. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen merkwürdig da in dieser Welt, aber ja.
Okay.
Das fand ich nur immer so spannend zu sehen, weil man redet immer so darüber, ja, Menschen haben jetzt so viele Möglichkeiten im Studium und so, und dass man dann so Leute sieht, wo man denkt, okay, die werden ihren Weg auf jeden Fall gehen, und dann merkt man, okay, die haben auch Probleme wie jetzt jemand, der es eben nicht das Abi packt. Ja, so, ne? Ja. Man hat, alle haben so die gleichen Probleme, die sie für sich lösen müssen.
Aber weißt du, was ich gerade denke bei Medizin? Du kannst ja hingehen und sagen, wenn du Bock hast, an Menschen zu schnibbeln, dann bau halt fucking Roboter, die an Menschen schnibbeln, und dann studier halt in Aachen Maschinenbau.
Also, ja, also man ich weiß, halt ich würde auch jedem Menschen jetzt gerade raten, Informatik und sowas in so die Richtung zu studieren.
Ja, aber ich glaube halt, egal, ich fand das Beispiel irgendwann mal so geil, als irgendwie wer gesagt hat, ja, irgendwie der Head auf irgendwas bei Google ist halt Pädagoge, weil der irgendwie, keine Ahnung.
Weil Pädagogik das beste Studium der Welt ist?
Nee, weil irgendwie.
Was?
Weil
ja,
er irgendwie.
Habe ich ja ein Jahr gehört.
Skills hat, so, die
ja,
irgendwie ganz geil
menschliche
sind.
Menschliche pädagogische
so
Skills, die man nur im Pädagogikstudium lernt.
Niemand
deswegen
hätte
ihn
vor 10 Jahren, als er angefangen hat, Pädagogik zu studieren, gesagt: Ja, du wirst immer für das der geilste Unternehmen der Welt, also, er stand
ja,
vor ein paar Wochen,
ja,
arbeiten und wirst da irgendwie krass. So, also, du weißt ja nicht, wohin sich die Welt entwickelt und vielleicht ist gerade deine Passion, die du heute hast, das
Passion der Zukunft.
Nächste große Ding irgendwie, was dich dann irgendwie, weiß nicht.
Stell dir vor, die Erdplatten verschieben sich innerhalb der nächsten 10 Jahre total krass. Dann
ja,
aber
irgendwer muss halt diesen neuen Kontinent da ausmessen, diese neuen Inseln, die auf einmal gefunden werden.
Oh, diesen Müllkontinent. Vielleicht wird der irgendwann besiedelt.
Ja. Weißt du, was man machen sollte? Kennst du diesen aktuellen Trend, wo man so,
Wälder
so entweder so Raben nimmt, diese trockenen Nudeln, oder halt so Sonnenblumenkerne, mit da Kleber drauf.
Und dann irgendwie Sachen flickt damit, ne?
Ja, vielleicht muss jemand Inselgruppen damit bauen.
Und dann wollen wir Bäume darauf pflanzen.
Ja, zum Beispiel. Also keine Ahnung.
Ja, das wollte ich nur mal so ein bisschen andiskutieren, weil ich es spannend fand, weil erstens so diese Sicht von außen, wie schwer es ist, Studienberatung zu betreiben. Ich glaube dann auch so für Eltern, die halt dann wohl Kinder dann sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und man als Eltern nur so denkt, ja, keine Ahnung, ich wüsste, was ich tun würde, aber keine Ahnung, was du tun sollst.
Als Eltern kannst du ja eigentlich nur dabei unterstützen, dass das Kind irgendwie lernt, auf sich selbst zu hören und das halt zu bekräftigen, sagen, hey, scheiß auf andere, scheiß auf das, was ich sage. Hör nur auf dich und egal, wofür du dich entscheidest, du kannst immer wieder neu entscheiden. Ja. Jeden Tag, den du aufstehst und gesund bist, kannst du dich irgendwie für einen neuen Weg irgendwie entscheiden, wenn es dann nicht der richtige war. Also hab nicht Angst vor der einen Entscheidung, die dein ganzes Leben prägt, sondern lerne jeden Tag eine Entscheidung zu treffen und wenn es nach 3 Wochen heißt, es war die falsche Entscheidung, dann guck, was dir als Optionsraum
Change
noch bleibt.
Course.
Und wenn Medizin plötzlich nicht mehr im Optionsraum ist, dann guck, was dein Herz dann in dem Moment oder irgendwie sagt oder dein Bauch in dem Moment irgendwie sagt. Guck, dass du einfach wieder den Mut hast, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das ist der einzige Skill, weil das ist eigentlich Studienberatung an sich. Ich habe keine Angst davor, die Entscheidung zu treffen und lass dich nicht von anderen Leuten zu sehr leiten, weil die fühlen ja nicht, was du fühlst in dem Moment, sondern können nur versuchen zu erahnen, was irgendwie sinnvoll wäre in deren eigener Perspektive von der Welt, die sowieso meistens komplett verkorkst ist, weil Menschen sind behindert.
Ja, absolut. Ja, und dann bin ich wieder, es klingt auch wieder, also ich finde, man hört dann auch wieder eine direkte Kritik so ein bisschen am Schulsystem raus, weil ich finde, das ist halt das, was in der Schule zu wenig gefördert wird, dieses Mut, Entscheidungen
zu
treffen.
Ja, aber Lehrer haben
so,
ja
ne?
selbst keinen Mut, Entscheidungen zu treffen.
Hey, nicht alle. Vielleicht. Warum?
Vielleicht.
Was
ja, aber, also wieso sollte jetzt quasi, wenn das Schulsystem das nicht fördert und Eltern ja auch nicht, so richtig, das ist immer die Hypothese, wieso sollte da die Berufsgruppe Lehrer, anders als die Berufsgruppe Informatiker oder die Berufsgruppe Zoologen, was weiß ich, plötzlich selbst diesen Mut in der Masse haben? Also gibt es etwas, was im Lehrerstudium quasi einen dazu befähigt?
Ja, ich glaube so ein bisschen.
Mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen?
Ja, ich glaube in der Form, dass du halt,
also ich weiß keine Kritik an Lehrern,
nein, ich wollte nur gerade versuchen, das irgendwie so ein bisschen für mich zu beantworten, weil ich glaube, das Erste, was halt ganz cool ist, du hast im Prinzip ja im Klassenraum relativ freie Auswahl an Sachen, die du machst, so. Also du hast deinen Lehrplan und so, haben wir darüber schon gesprochen, ne? Aber du kannst im Prinzip, wenn du sagst, ich möchte das befördern, kannst du es relativ gut befördern, so, die Sache, wenn du darauf kommst, dass das wichtig ist und so, ne?
Und wenn du dich traust, das mal zu machen.
Genau, wenn du dich darauf traust, dazu hat gefehlt. Ja. Und ich glaube, im Studium, wenn man es ernst nimmt, kriegst du schon so ein bisschen an die Hand gegeben, immer so, hey, das ist voll wichtig in den Kindern, was da so abgeht, da ist voll das Chaos und so und ne, versuche so Lernbegleiter, jetzt zur jetzigen Zeit so Lernbegleiter zu sein und zu unterstützen und ne, so versuche Interessen zu fördern, es geht so viel in Differenzierung, in so das einzelne Individuum, was will es eigentlich und so, das heißt, der Gedanke ist schon da, aber vielleicht sind wir da auch bei dieser Hype-Kurve, so, ne? Das Thema ist gerade mega groß, es ist aber einfach personalmäßig nicht möglich, gerade jeden einzelnen Schüler individuell zu betreuen.
Ja.
Aber in 10 Jahren, wenn dann Dr. Robot unterrichtet, ist es vielleicht viel einfacher, jedem einzelnen Schüler angepasst für seine Interessen zu fördern und eben solche Werte auch
aber
zu vermitteln.
Weißt du, was richtig lustig wäre? Stell dir vor, du kommst dann in so eine Filterbubble, weil der Dr. Lehrer Robot merkt dann, darauf hast du positiv reagiert, da gebe ich dir mehr davon und mehr davon und auf einmal driftest du voll in eine bestimmte Richtung, weil das irgendwie so
Ja. Ja, ja, ja. Es müssten dann Quantenroboter sein, damit die auch mehr Optionen sehen, als nur darauf hat er jetzt, also nicht wie bei Nintendogs oder so, sondern dem Motto, ich streichle jetzt, also mach nochmal eine Rolle.
Ja, ja, so sinngemäß. Oh, das Kind hat positiv reagiert auf eine Matheaufgabe. Ja. Ab jetzt wird es nur noch Matheaufgaben
oder auf bekommen. Schokolade als Belohnung. Also hier, nimm Schokolade, und immer weiter.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Hm. Ja, ja. Interesting. Was geht jetzt sonst die nächsten Wochen?
Boah.
Bei dir ist Projektabschluss so ein bisschen, ne?
Krieg.
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 La guerre.
Wartime.
Wartime. Wieso? Würdest du es so nennen?
Ja, weil für mich ist der Krieg quasi mit sich selbst und mit allen anderen, die wie so Schüler vor der Entscheidung steht, hey, gehe ich jetzt ins Medizinstudium und das andere Studium, halt mit Unsicherheiten kämpft.
Mhm.
Und ich glaube, immer wenn man versucht, etwas, was man kreiert hat, so öffentlich zu machen und rauszugehen damit, dann hat man so, dass man komplett
so Feedback-Angst und so
geladen von Unsicherheiten.
Mhm.
Funktioniert der Code? Haben wir die richtigen Produkte entwickelt? Werden die Kunden das mögen? Kriegen wir das überhaupt durch? Haben wir irgendwas übersehen?
Mhm.
Wie ist es rechtlich?
Fliegt uns das um die Ohren auf einmal, genau. Kriegen wir eine Klage oder so, ne?
Ja. Genau, haben wir anderen als gedacht. Ja. Also du hast so viele Dinge im Kopf, dass du halt quasi nicht nur mit dir selbst zu kämpfen hast, weil du denkst, scheiße, 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 wir haben hundertprozentig irgendwas übersehen und es wird auf jeden Fall kacke. Das wirst komplett zerfressen von Unsicherheiten.
Mhm.
Und das Schlimme ist, um dich herum halt alle noch viel schlimmer.
Ja, ja, ja.
Oder anders. Ja. Jeder auf seine eigene Art und Weise.
Die Gedanken jeder so.
Genau. Ja. Und dann bist du noch in einem Kontext, in unserem Fall so was Besonderes, weil wir halt mit einer anderen Firma zusammenarbeiten und die das quasi freigeben müssen.
Mhm.
Musst du denen jetzt in den nächsten Wochen die Hände halten, ganz viel.
Mhm. Und sagen, ey, hab Mut, so trau dich mit uns zu gehen, weil wir kriegen das hin, vertrau uns, auch wenn es nicht so aussieht.
Selbst, vielleicht, selbst wenn es nicht an alles gedacht ist, kriegen wir das dann, wenn es auffällt, hin. So.
Mhm.
Und dieses Mindset haben halt die wenigsten. Das heißt, ich glaube halt, dass gewisse Branchen noch viel stärker dadurch geprägt sind als Lehrer, weil du hast einen Raum, geschützten Raum.
Exakt, das meinte ich ja eben. Das ist ja das Coole, diese Mücke hast du ja.
Genau, das heißt,
bei euch ist es ja viel crunchiger.
Die Wellen, die das Ding schlägt, das sind ja halt irgendwo begrenzt. Ja,
voll.
Vier Wände. Und so kann das halt theoretisch ein bisschen mehr schlagen.
Yeah.
Und das heißt, deswegen ist es so ein Krieg mit sich selbst und mit den anderen, aber nicht, man bekriegt sich, sondern man kämpft gegen das eigene, die eigene Angst, das halt im Kollektiv. Das ist halt das Schlimmste, was es gibt,
weil das
nichts anderes zu tun, als eigentlich den Leuten jeden Tag zu sagen und dir selbst halt ganz oft zu sagen, alles wird gut.
So nach dem Motto, ich verstehe deine Angst, weil ich sie auch habe, so gefühlt,
genau,
aber wir müssen halt durchziehen, wir kriegen das hin.
Es gibt jetzt keinen es gibt keinen Plan B gerade, außer es durchzuziehen.
Ja.
Also lass es uns durchziehen.
Ja.
Mit allen Konsequenzen, mit allen Möglichkeiten, die das mit sich bringt. Und deswegen wird es echt, und es hilft halt, wenn du halt dir selbst dann, wenn du am Abend nach Hause gehst, sagen kannst, hey, ich habe heute alles gegeben, ich habe alles getan, um das Schlimmste zu verhindern. Weil du rechnest mit dem Schlimmsten, weil das sind einfach zu viele Dinge.
Echt, neigt man so dazu, dann gar nicht unbedingt mehr an das Positive so zu denken, sondern nach dem Motto, ey, das wird ein geiles Produkt, sondern neigt man eher dazu, zu gucken, dass man eher Gefahren abwendet, also eher.
Du hast halt, in meinem Kopf ist es so, es gibt halt so viele Dinge, die parallel irgendwie in Synchronität irgendwie passieren müssen. Du hast halt zu wenig Leute, die das machen können. Irgendwie bei diesem Beispiel mit den Lehrern. Also es gibt eigentlich so viele Individuen, die irgendwie bearbeitet oder begleitet werden müssen, die quasi an diesem Ganzen etwas mitarbeiten. Und es gibt zu wenig Leute, die da sein können, um die individuell quasi.
Das heißt, du bräuchtest Handhalteroboter.
Sowas.
So, ne?
Für mich selbst ganz viele, für alle anderen auch ein paar. Und das, du weißt, du kriegst es eigentlich nicht hin, alle quasi ruhig, also nicht ruhig aber zu beruhigen und positiv zu stimmen, weil du auch sehr, also in meinem Fall, weil ich auch selber sehr getrieben bin durch diese Unbekannten. Du hast so viele Dinge, die irgendwie in dem Moment in deinem Kopf sind, weil sie wichtig sind und dann im nächsten Moment kommt was anderes und du bist halt ständig in diesem
Abwägen und so, ne? Auch, oder was?
Auch in diesem Kontextwechsel die ganze Zeit. Also dadurch, dass so viele Parteien sind und so viele Menschen, kriegst du es gar nicht hin, dich auf eine Sache zu fokussieren und mal eine Sache zu Ende zu denken und dich dann irgend abzuschließen. Und es kommen immer wieder neue Sachen auf. Das heißt, du bist ständig in diesem, okay, wo brennt es gerade am meisten? Ah, da ist ein neues Feuer. Ich renne mal kurz dahin.
Ja. So scheiß auf die To-Do-Liste von gestern. So, das
Feuer von gestern, ach, gar nicht mehr so wichtig jetzt in dem neuen Kontext. Das heißt, das ist so schnell so ein Wechsel zwischen den ganzen Situationen. Dass, für mich ist es nicht mehr möglich zu überblicken, läuft alles gerade und haben wir an alles gedacht.
Das heißt, du brauchst ein gewisses Vertrauen auch einfach an, dass das schon, dass du die Entscheidungen, die davor getroffen wurden, dass die schon richtig waren. So, ne?
Ja, genau. Ja. Du kannst halt, also du wägst halt ab zwischen, okay, es ist, ein, ich sag mal, je größer die Firma ist, desto einfacher ist es. Dann hast du für alles Bereiche und du sagst, kümmere dich um diesen Bereich.
Genau. Und du kriegst mal Feedback von den Bereichen so quasi.
Dann quasi,
so,
ne? Es ist alles ein bisschen langsamer und wir rennen halt quasi in einem Tempo, was absurd ist. Und gleichzeitig haben wir jetzt so wenig Leute, die mitrennen, dass du gar nicht sagen kannst, das ist jetzt dein Bereich.
Ist sondern, der noch da? So ist der Motto, Läufer noch auf der Bahn?
Bist du noch am Start? Okay. Überlebst du es?
Oh, gut. Ich hoffe, wenn du mir ja sagst, muss ich dir vertrauen. Wenn du abkackst, haben wir ein Problem.
Und dann ständig dieses, fuck man, gerade hab ich noch irgendwas beim Laufen gesehen, aber irgendwie, es ist gerade nicht im Kopf, aber es wird nicht mehr so wichtig gewesen sein. Ja. Und das ist der Modus, leider. Also, was heißt leider? Krass. Das ist halt, wenn du halt, du musst halt abwägen zwischen, du willst halt mit wenig Leuten schnell etwas hinkriegen, dann hast du nicht die Möglichkeit, dir um alles so intensiv Gedanken zu machen, sondern musst halt gucken, was ist gerade am wichtigsten. Und das ist ein Modus, der halt insofern manchmal unerträglich ist, weil du dann einfach nicht diese Ruhe hast zu sagen, okay, ich habe alles geplant, es ist alles safe, es funktioniert alles gut, weil halt ständig neue Sachen aufpoppen, die du nicht vorhersehen kannst. Und dieses Reaktive und dann in so einem Tempo ist halt
ist krass,
irgendwann für den Kopf einfach zu viel und das Aufschreiben der Dinge ist oft dann gar nicht effizient, also gar nicht so effektiv, weil die Zeit, die du verschwendest, um Sachen zu strukturieren und aufzuschreiben, verlierst du halt an Zeit, um halt die anderen Dinge zu tun, also die Feuer wirklich zu löschen.
Das heißt, du baust wahrscheinlich eher Grundgerüste, so, ne? Einmal machst du so eine Struktur und dann steht die. Und dann selbst wenn es irgendwo anfängt zu, genau, selbst wenn es irgendwo brennt, dann bleibt es bei der Struktur, so, ne? Und man arbeitet
aber
in diesem,
ja. Und dann passiert es halt noch, dass diese Grundstrukturen eine Zeit lang gut funktionieren, aber je größer der Druck ist, desto, ne? Kennst du das? Da knirscht es und dann auf einmal biegt irgendwas in die falsche Richtung. Und das ist so diese Zeit, in der wir, also der wir gerade schon drinstecken, aber die jetzt nochmal sehr viel intensiver wird, weil du einfach, wie gesagt, die Ängste innen drin, in dir selbst oder in allen werden größer. Die Erwartungen an sich selbst und an alle anderen werden größer. Das heißt, der Stresspegel steigt automatisch. Und dann halt die Ruhe zu bewahren und dann in diesem Tempo weiterzumachen und das Tempo nochmal zu erhöhen, weil was hast du für Optionen? Du kannst ja nicht sagen, oh, da ist ein Termin. Ja, wir chillen jetzt.
Ja, ja. Wir gehen dann noch rein und sagen, ja, sorry, hat nicht gereicht. Weil dann musst du noch mehr Hände halten, dann wird die Angst größer, dann verlierst du das Vertrauen und so. Ne?
Das Einzige, was du eigentlich ruhigen Gewissens tun kannst, ist sagen, hey, ist es, wie es ist? Ja. Nochmal ein bisschen Tempo erhöhen, noch einen Kaffee mehr und gucken, dass man irgendwie übers Ziel kommt. Und auf dem Weg müssen wir gucken, dass wir niemanden verlieren.
Ja. Wann ist nochmal die Ziellinie?
1.11.
1.11. ist live. Und nur mal kurz, nur aus, auch, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen die Leute interessiert, das ist quasi dann einfach dieses Factoring-Produkt, über das wir schon mal lange gesprochen haben und das halt quasi automatisiert, so gut es eben geht, so digital, wie es geht.
Genau.
So ein bisschen.
Das ist so, es gibt halt es gibt halt verschiedene, sagen wir mal, Erwartungen von verschiedenen sogenannten Stakeholdern, also Leute, die irgendwie was damit zu tun haben. Und am 1.11. müssen wir halt nicht das komplette Produkt, aber einen großen Teil automatisiert hingestellt bekommen. Ja. So. Und die Kunst war es jetzt in den letzten Wochen, fand ich, irgendwie es so hinzukriegen, dass es auch inhaltlich sinnvoll ist. Also nicht so zu sagen, ja, wir liefern
es halt so. Wir haben ein geiles Gerüst, so, das sieht cool aus, aber es funktioniert nicht so.
Oder? Nee, im Sinne von, ey, was wäre eigentlich, was ist das, was den Leuten am meisten hilft? Und was ist das, was wir auf Papier irgendwo eben versprochen haben? Zu liefern. Und das passt halt nicht immer 100%.
Okay.
Das heißt, überlegen, okay, also kannst halt grundsätzlich zwei Arten, also auf zwei Arten so ein Produkt rausbringen. Du sagst, hier ist das Produkt, es ist fertig, es ist geil, bumm. Hier ist der neue Porsche.
Wäre Wunschvorstellung, richtig?
Wäre cool, aber die andere Alternative ist, du sagst, hey, der Porsche ist noch nicht fertig, aber er fährt. Hast du Bock, schon mal einzusteigen? Fahr mal eine Runde. Gefällt's dir? Ja, schon mal ganz cool. Okay, alles klar, steig wieder aus. Ne?
Wir bauen den in den nächsten zwei Monaten, machen wir den geiler.
Jetzt lackieren wir den. So. Ah, okay, alles klar. Dann zwei Wochen später, hier ist er lackiert. Wie gefällt er dir jetzt? Ja, schon viel besser als letztes Mal. Und wir haben uns dafür entschieden, zu sagen, hey, wir machen jetzt nicht so einen Big Bang Launch, so bam, hier sind die geilsten, hier ist der neue Porsche, sondern hey, hier ist schon mal etwas. Probier das mal aus. Ah, gefällt's dir? Okay, und dann ist halt peu à peu dich dann so ranrobst. Aber dieses Ranrobben ist halt dadurch nochmal so ein bisschen intensiviert, weil wir sagen, okay, an dem einen Tag muss halt Lack und Räder und aber auch noch das Dach versiegelt sein. Weil wenn das nicht passiert ist, dann haben wir
quasi. Dann verliert man das Interesse der Leute so ungefähr.
Nee, gar nicht das, sondern auf Papier sind dann gewisse Leute enttäuscht, denen du was zugesagt hast.
Okay.
Und das ist halt das, was so diesen Stresspegel unendlich treibt. Wäre der nicht da, hätten wir auch, glaube ich, das Produkt teilweise anders, in der Reihenfolge anders gebaut. Wir hätten gesagt, das ist zum Beispiel, einen Spoiler zu bauen, ist gar nicht wichtig, aber steht halt auf dem Papier. Den hätten wir weggelassen. Ja, aber jetzt müssen wir ihn haben.
Und so modische Sachen zum, also ne, würde man jetzt
so beim Auto dann sagen. Genau, es gibt so gewisse Dinge, die sind halt in der Reihenfolge nicht so wie der Kunde es geil fände, aber die müssen wir jetzt halt machen, weil es irgendwo versprochen wurde.
Das Auto hat noch keine Räder, aber wir müssen Spoiler lackieren, das ist wichtig, weil wir haben schwarze Spoiler versprochen.
Ja, okay, ich verstehe.
Es ist schwierig, das im Vergleich so zu...
Ah, ich finde, das macht Sinn, ich verstehe das schon.
Aber es ist halt auch nicht so, ich sag mal, so unwichtig, sondern es ist halt so eher so eine, wie siehst du die Welt und wie robbst du dich halt daran?
Oder? Fenster kurbeln oder elektrisch?
Ja, so eher wie, vielleicht auch eher so... Brauchen wir jetzt ein Auto, was 700 Kilometer fährt, oder reicht uns eins, was erstmal 300 Kilometer fährt? Okay. Und wir haben gesagt, hey, eigentlich würde uns das 300 Kilometer Ding reichen, aber hey, machen wir jetzt mal 700, weil...
Ja, ja.
Aber eigentlich fährt es ja doch gar nicht, aber wir machen das schon mal geil. Also du hast so ein bisschen,
die Option ist so da. Ja. Okay.
Und ja.
Okay, finde ich spannend, weil ich glaube, dass dieser Spirit ja, weil ich eben gesagt habe, dieses Big Bang Ding klingt irgendwie erstmal cooler, aber dann habe ich immer drüber nachgedacht und hinter dir steht gerade auch so eine Matratze für das Auto, die ich geholt habe, und das war ganz geil, weil die haben dann so geschrieben, hey, wir tunen gerade das Produkt so ein bisschen, wir wollen das und das verändern und das machen. Ist es okay, wenn du irgendwie drei Wochen länger da wartest auf die Matratze? Ich so, ja klar, mach das geiler und dann will ich das Geilere haben, so, ne? Und deswegen, wenn du so ein Produkt rausbringst und dann sagst, ja, und das wird jetzt in den nächsten Wochen noch cooler und so, dass man die Leute erstmal so ein bisschen anfüttert, so ein bisschen dafür begeistert, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache auch so. Ja. Weil dann hat man erstmal so das Grundinteresse geweckt bei den Leuten, wenn es gut funktioniert.
Dann. Ja, das ist, und das halt wiederum in. Das ist ein Mindset-Thema. Du musst quasi den Mut haben, deinem Kunden zu sagen, ich habe hier ein Produkt, was ich dir zum Kauf anbiete, aber es ist noch nicht geil genug, es ist kacke und ich mach's geil. Hast du 2 Wochen Geduld. Den Mumm zu haben, dein eigenes Produkt schlecht zu reden und im nächsten Schritt zu versprechen, dass es 2 Wochen besser wird, den haben halt nicht viele.
Ja, siehe Autopilot Tesla und so, ne? Ist ja genau diese Geschichte. Genau. So, ne? Du machst quasi mit Optionen auf Sachen, machst du quasi Geschäfte. Und die Leute vertrauen deinem Unternehmen oder deiner Idee oder nicht.
Genau, so. Aber so funktioniert halt die Welt. So, dass die Leute dir entweder vertrauen, daran glauben oder halt nicht daran glauben. So. Und gerade im Finanzkontext ist das unüblich. Eigentlich,
zu vertrauen?
Nee, das ist üblich. Also man, ne, aber daran, also quasi dieses Mindset zu haben, zu sagen, hey, wir machen etwas, was noch nicht perfekt ist. Und was noch nicht in allen Facetten komplett durchdacht ist, sondern wie unsere Fähigkeit ist es zu reagieren auf Dinge, die wir dann, auf Erkenntnisse, die wir dann auf dem Weg haben.
Ja.
Und das, da clashen so 2 Welten aufeinander.
Das glaub ich.
Eine Welt, die sagt, hä, wir müssen erst alles perfekt durchdacht haben. Alle möglichen Szenarien müssen im Kopf komplett durchdacht und mit einem Plan A, B und C versehen sein. Erst dann können wir ein Produkt rausbringen. Und das knirscht.
Ja,
und
voll,
das meine ich mit, du bist nicht nur im Krieg mit dir selber, mit deinen Teammates quasi, wo ihr alle dann alles gleiche Mindset teilt, sondern da ist plötzlich noch jemand anders, der neben dir steht und sagt, aber das können wir so nicht machen. Wir brauchen doch da einen Plan F. Und das ist hier, lass uns erstmal einen Plan A haben.
Genau, und sagt er dann irgendwie.
Den haben wir gerade so zu 90%, aber es reicht, weil das Schlimmste, was passieren könnte, ist Folgendes. Und dieses Mindset quasi mit Risiken zu spielen und darauf zu vertrauen, dass du, wenn es passiert, schnell genug reagieren kannst. Das ist das, wovor viele Angst haben, weil du kannst halt nie etwas zu 100% ausschließen. Geht nicht. Die Welt funktioniert nicht so. Du kannst nicht sagen, oh, ich baue jetzt was und das wird zu 100% angenommen und alle Leute finden es geil. Und wenn ich jetzt einen Prozess so überlege und das so und so technisch baue, dann ist auf gar keinen Fall möglich, dass jemand da einbricht und so. Es gibt keinen 100%igen Schutz vor etwas. Und das haben, die Erwartungshaltung haben manche Menschen an sich, dass sie da so lange mit sich selbst grübeln, bis sie dann sagen, jetzt bin ich zufrieden, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit so gering. Und da ein bisschen Mumm zu haben, sagen, hey, ich kann mit ein bisschen mehr Risiko auch leben, weil das, was dann eigentlich passiert, also das potenzielle Risiko, was eigentlich eintreten könnte, ist gar nicht so hoch, wie mein Bauchgefühl mir sagt. Das zu differenzieren, ist halt, glaube ich, das Schwierige.
Und das, glaube ich, das Lustige ist auch, die Leute, die dann hingehen und sagen, ich habe es alles so durchdacht, das sind auch die später sagen, wie konnte das passieren? Da hätte niemand mit rechnen können. Das war unmöglich. Das war ein 100% sicheres System.
Genau das ist das Mindset.
Ist es eben nicht. Ja.
Aber du kannst, ja, aber dieser Anspruch existiert ja gar nicht, zu sagen, ich bin quasi gottesgleich und kann alles abwägen. Kannst du nicht.
Exakt, also
kannst du schon machen, aber dann wirst du halt langsam.
Ja, und das funktioniert wahrscheinlich auch trotzdem dann.
Genau,
wie du sagst, 100% kannst du nie sicher sein.
Eben.
Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, dass Leute Sachen aber so verkaufen und selber auch denken, dass es so ist. Dass sie dann sagen, unser Produkt ist 100% sicher. Ja, nee.
Aber ich glaube, die Erwartung ist es gar nicht. Also, guck dir also es gab so viele Skandale in den letzten Jahren. Facebook, 400.000 Telefonnummern irgendwo irgendwo geleakt. Dann, weiß ich nicht, Kreditkarten, Mastercard, jetzt vor kurzem, diese komische,
immer mal wieder.
Alle Kreditkartendaten raus. Was weiß ich. Also eigentlich fast täglich liest du irgendwo einen fetten Skandal. Hören die Leute plötzlich auf Facebook zu nutzen? Hören die Leute plötzlich auf Kreditkarten zu nutzen? Nein, weil sie sich denken, ja, kacke, es passiert, fix den Scheiß und macht halt weiter. Und das, oft ist halt dann, wenn du selber dann etwas baust und sagst, hier, das habe ich geschaffen, dann denkst du, oh, wenn es einmal irgendwie nicht perfekt ist, dann laufen mir die Leute weg.
Genau.
Aber die Erfahrung oder die Realität zeigt, wenn dein Produkt gut genug ist, passiert es nicht. Und du kannst nur gut werden, indem du es rausbringst, das Feedback holst und es besser machst, und es besser machst, und es besser machst. Und dieses, das in den Köpfen ist halt bei vielen nicht drin. Und gerade aus dem Bereich, wo du halt dir selbst immer über Jahre lang, über Jahrzehnte aufgebaut hast, diese Erwartung an dich selbst, ich bin ein Finanzinstitut, ich bin eine Bank, ich muss perfekt sein. Ja, und Perfektion erreichst du halt eher dadurch, indem du dich traust, Sachen auszuprobieren und zu gucken, ob du sie durch, sagen wir, Zufälle oder auch durch bewusstes Eingehen von gewissen Risiken auch noch besser machen kannst.
Genau, ich wollte sagen, diesen Anspruch, dass du mit der Zeit gehst und Sachen evaluierst und weiterentwickelst und so, ist ja viel cooler, wenn du mal ein cooles Produkt rausgebracht hast, das mal irgendwann nach deinen Maßstäben richtig geil war, dann muss man auch so realistisch sein und sagen, na gut, nach einem halben Jahr machen es wahrscheinlich andere besser, weil dann gibt es das Produkt und dann machen es andere cooler. Und wenn du dann sagst, na, aber unser Produkt ist gut, wir machen das nicht, wir gehen da nicht dran, ist es, glaube ich, ein großer Fehler, sondern eher dann diese, wie du sagst, so eine Art Kultur oder wie auch immer man so einzuüben, dass man sagt, okay, wir haben ein Produkt, das finden wir jetzt ganz okay oder ganz cool, wie auch immer, stehen wir hinter und das tun wir jetzt weiter auf, weil das ist das, was wir denken, was das Richtige ist im Moment gerade, finde ich auch viel wichtiger und viel cooler.
Ja, aber so leben es ja auch alle irgendwo vor. Ne? Also wenn, weiß ich nicht, die erste Version von...
Guck dir Alphas, Betas und so weiter
an. Ja, genau, aber auch darüber hinaus, so diese, ich glaube, die erste Version von Instagram, die man sich damals, so, die konnte nur Filter. Ja. Also, aber auch nur ein oder zwei oder davor sogar noch gar keine Filter. Davor war es komplett was anderes. Ja. Und das hat sich so evolutionär entwickelt. Ja. Und durch verschiedene Einflüsse, durch verschiedene so... Das ist wie als würdest du quasi, entweder lässt du halt Sonne auf deine Zellen und es mutiert und es wird anders, oder du bleibst im ewigen Schatten und dann passiert auch nichts. Mm. Und wenn du im Schatten bist, sieht dich auch keiner. Boom, philosophisch. Ja, Ende.
So ist es. Bam!
Ja. Nee, aber das ist halt das, was den ganzen Krieg mit einem sich selbst und mit dem Rest irgendwie halt nochmal anstrengender macht.
Glaube ich.
Krass. Das ist halt die Angst. Also es ist immer das Gleiche. Die Leute haben eigentlich nur Angst. Die haben Angst zu versagen, Angst verurteilt zu werden, Angst vor...
Angeguckt zu werden, so.
Ja, Angst vor jemandem, der dir sagt, ist nicht geil. Und diese innere Angst macht alles kaputt. Egal in welchem Lebensbereich. Ja. Wenn du Angst davor hast, dass deine Eltern sagen, das war doch die falsche Entscheidung, wir haben es dir damals gesagt, hättest du mal Medizin studiert. Ja. Du sagst, musst halt den Mumm haben und sagen, fickt euch, Eltern.
Ist aber meine Entscheidung
gewesen. Genau, zu dem Zeitpunkt war es die richtige Entscheidung. Also lebt damit. Und ich lebe ja damit und mir geht's gut. Also fickt euch und hört auf, über die Scheiße zu reden.
Ja, voll. Ja. Und auch so, ihr habt euch dazu entschlossen, bei so einem Produkt, wie du es, ne, wie ihr es gerade macht, so mitzuarbeiten. Also, und ihr habt, oder die, weiß nicht, wie du sagst, Stakeholder, die haben sich irgendwann mal dazu entschlossen, das zu finanzieren, zu unterstützen, wie auch immer. Und dann tragt auch die Risiken und geht da mit und macht jetzt nicht den Megastress. Ja, spannend. Das heißt, man muss Daumen drücken für den 1.11.
Ja, aber ich denke,
finde ich total spannend.
Was passieren kann, dann wird es halt der 3.11. Also,
ja.
Aber das ist so, in manchen Köpfen ist das so eine, auch das, ne, du kannst ja mit Leuten reden, du kannst ja über alles reden. Wenn du sagst, hey, das Ziel haben wir vorher erreicht oder erreichen wir 3 Wochen später. Ich glaube, niemand, wenn du den vernünftig erklären würdest, hey, das sind die Gründe, bla bla bla, würde sagen, ah, nee, ihr hättet perfekt planen müssen, ihr hättet die Zukunft voraussehen müssen, wie konntet ihr damals?
Auch wieder ein typisches Beispiel aus der Spielebranche, ne? Wie so ganz häufig werden so richtig AAA, so ultra krasse Titel werden verschoben, manchmal sogar um ein halbes Jahr oder so, klar, oder um 3 Monate, und dann mit der Begründung halt, ey, ganz ehrlich, alle haben so Bock da drauf, wir können jetzt hier nicht einen Scheiß abliefern, so, wir brauchen die 3 Monate, damit es halt geil ist, weil sonst kauft ihr das alle und sagt danach, ja, ist ja scheiße, und ich sehe, ja, deswegen brauchen wir länger Zeit, und die Leute regen sich natürlich erst riesig auf, aber dann klar holen sich es alle, weil alle trotzdem Bock darauf haben und das im tiefsten Innern, glaube ich, auch verstehen, dass sie halt lieber ein fertiges, vernünftiges Produkt haben, als dann, wenn die Entwickler schon sagen, ja, sorry, das macht keinen Sinn so für euch.
Ja, und es ist halt immer, das kommt halt immer darauf an, was das Produkt ist. Beim Spiel erwartest du ja von der ersten Sekunde, dass die gesamte Erfahrung, die du mit dem Spiel hast, geil ist. Gerade wenn es ein Spiel ist, was du alleine spielst. Und bei einem, weiß ich nicht, Fortnite, dann bringen die mal halt die erste Version raus und dann fangen die Leute an, das zu spielen. Dann bringen sie 3 Wochen später das geile Paket mit Miley Cyrus raus. Die Leute sagen, das ist ja geil.
Ist da was?
Keine Ahnung, aber es kommt halt, es gibt alle paar Wochen irgendwas Neues. Das Spiel wird immer krasser und immer besser. Und das ist halt der Unterschied, je nachdem, was du für ein Spieler, was du für ein Produkt hast. Du kannst dich ja in einer Branche schon krass unterscheiden.
Genau, dass ein Spiel eher wie eine Plattform gesehen wird, dann so nach dem Motto fast.
Genau. Ja, und deswegen kommt es immer darauf an, wie kommunizierst du die Erwartungen an die Leute, an deine Kunden. Ja. Und du kannst alles steuern. Und da auch den Mut zu haben, zu sagen, hey, Plan A war der, aber Plan B ist geiler und wir haben das erst auf dem Weg herausgefunden, also machen wir jetzt Plan B. Mhm. Den Mumm zu haben, den haben halt auch viele nicht, weil mhm. du sagst, ich habe mich damals auf etwas committed. Okay. Mhm.
Genau, weil wenn jemand Wichtiges vor dir sitzt und sagt, aber sie schaffen das doch auch bis zum 1.11. Ja. So, dann dazu sagen, ja, kann aber vielleicht auch der 5.11. werden, ist halt nicht so leicht für ja. viele. So, ne? Und das ist, glaube ich, genau, und das ist, glaube ich, spannend. Wenn man das schafft, dann aber zu kommunizieren, glaube ich, dass in wenigen Fällen dann die Antwort sein können, wird, ja gut, dann nicht, dann ciao. So, sondern das ist dann eher so, ist, ja, okay, gut, ja. dann ist es so. Da, also.
Ja, das ist halt, ich finde das halt super spannend, weil dann öffnest du halt so ein komplettes Themenfeld, was halt dieses Thema Management und Steuerung von Gruppen, Menschen.
Human Resource Management.
Ja.
Naja, wie auch immer.
Jedenfalls, weil das ist immer die Frage. Also da fängst du halt an mit eigentlich so eher philosophischen Richtungen. Von wegen, ist es gut oder ist es richtig, Leuten zu sagen, das ist der Tag und dann muss das und das da stehen.
Mhm. Ja.
Also Elon spannend. Musk macht das zum Beispiel so, der sagt, es gibt immer eine interne Deadline, die ist immer super krank.
Ja.
Und dann gibt es die nach außen kommunizierte Deadline und es gibt die wirklich erreichte. Die, ja. So, das sind immer drei verschiedene Zeitpunkte. Ja. Und der meistens macht das,
werden alle drei nicht erreicht.
Genau, aber der macht es halt so, um ja. die Leute halt intern schon auf ein gewisses Datum ja. halt irgendwie zu pushen, sagt er mal, okay, in 2 Wochen steht das.
Mhm.
Und innerlich weiß er, 4 Wochen frühestens. Ja. Und dann Realität eigentlich in 8 Wochen.
Mhm.
Und das ist halt eine Methode, um Leute halt dazu ja. zu
Wobei da, glaube ich,
zu bringen quasi. Ne?
Genau, aber, wo es, glaube ich, spannend ist, bei der Methode, wenn du es halt zu häufig machst, wahrscheinlich auch dann irgendwann abnutzt so ein bisschen. Ne? Weil irgendwann sagen Leute, ja, ganz ehrlich, ja eh nicht das, also was labert
der
so. Du
musst halt dann auch
konsequent sein. Halt irgendwie,
und genau, Konsequenz ja. kannst du ja auch nicht in allen Situationen bringen.
Mhm.
Und das ist halt immer so spannend. Das finde ich halt das Interessante eigentlich an so einem Unternehmen, weil du sagst, okay, ich bin jetzt der harte CEO und ich sage jetzt, am 1.1. steht das Ding. Aber was, wenn es nicht steht, schmeißt die Leute raus?
Ja, genau. Was ist die Konsequenz?
Genau, also ja. wie kannst du ja nicht, also ist ja, kannst du es in so einer Drohkulisse aufziehen, ja. aber ist die Frage, kannst du überhaupt deinen, hast du einen Hebel
ja,
oder
genau.
hast du ihn nicht?
Ja.
Und machst du es einmal, verzeihst dann zu stark?
Genau, sagst dann so, ja, hat halt nicht geklappt, tut mir leid, Leute, oder was auch immer. Und dann wissen die beim nächsten Mal, ja, okay,
hat eh keine Konsequenz.
Ja, genau.
Also das ist eben das Pädagogische, was da durchkommt.
Ja, so,
inwiefern hast du erzieherische Möglichkeiten und was nutzt du eigentlich an, sagen wir wiederum an Tools, um dich selbst, aber auch die Leute um dich herum quasi zur Höchstleistung zu bringen?
Lerntagebücher.
Ja.
Lass mal deine Entwickler alle Lerntagebücher schreiben. Was habe ich heute erreicht? Worüber bin ich stolz? Was finde ich gut heute? Und was möchte ich beim nächsten Mal vermeiden?
So ein Coach schreiben, kein Tagebuch.
Genau, da merkt ihr, Willi hat die harte Hand an der Arbeit.
Nee, aber das finde ich total spannend, weil ich glaube,
das ist wirklich.
Gerade wenn du in so Themen halt das erste Mal arbeitest, dann fehlt dir halt komplett so die Erfahrung und du merkst halt jeden Tag, ah, ich dachte, das funktioniert anders. Schade.
Ja.
Und je nachdem, mit was für Menschen du auch zusammenarbeitest.
Ich dachte, ihr funktioniert anders, schade.
Denkst du auch, ey, scheiße, das, was vorgestern funktioniert hat, bei der einen Gruppe funktioniert bei der Gruppe irgendwie gar nicht. Hm, doof. Das heißt, das macht es halt noch komplexer irgendwie. Ja. Also bleibt dir nichts anderes als zu hoffen und zu beten und zu gucken, dass es klappt.
Und den Krieg zu gewinnen am Ende.
Mit sich selbst, ja. Deswegen habe ich dieses Kriegsbuch auch angefangen, war aber echt langweilig. Nach 40 Zeiten hatte ich keinen Bock
mehr. Mir schon was gedacht. Ja. Ah, cool.
Ja.
Das heißt, es wird spannend weitergehen.
Ja.
Nice. Gehen wir so ein bisschen raus, was essen und so.
Ich hatte heute nur einen Salat.
Oh.
Alter, super lean.
Super lean. Clean lean. Ist lean nicht auch dieser Hustensaft, den die Rapper trinken?
Heißt der
Lean? Nee, Codein. Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf.
Melanin.
Don't take drugs. Take. Ach, keine Ahnung, Mann. mach du das Ende. Lass mich nicht alleine. Lass mich nicht hängen.
Fühlt sich kacke an, oder?
Ja!
Haut rein, Leute. Danke fürs Zuhören. Ciao.